Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
It's your energy. It's our music. It's the lifestyle we're living. It's about love. It's about peace. And it's about craziness.
Hey, craziness. Hier ist Olli Schulz. Herzlich willkommen. Sanft und sorgfältig. Und ich rufe meine Außenkorrespondenten. Irgendwo in New York. Hört er mich? Jan Böhmermann. Hallo?
Hallo Olli, ich bin's.
Hey Jan!
Ich grüße die Radio 1 Hörer, ich grüße Berlin und Brandenburg. Hier spricht Jan Böhmermann aus New York live.
Cool. Du machst gerade deine Woche Auszeit in New York. Wie spät ist es denn bei euch?
Es ist jetzt 4:10. 4:10 in New York. Ich sende live aus meinem Hotelzimmer. Und das ist ja...
Mach mal kurz die Hand vom Mund weg.
Dann ja, das ist...
Verstehen. Das Schöne ist ja, das ist ja technologisch mittlerweile sehr einfach machbar durch diese neue Voice-over-IP-Leitung, die der Rundfunk Berlin-Brandenburg bis nach New York gelegt hat.
Wir sind ja komplett vernetzt alle jetzt. Die ganze Welt ist vernetzt.
Die Intendantin hat persönlich die Kupferleitungen fürs WLAN verlegt. Und jetzt ist die ganze Welt auf Anraten der Intendantin des RBB miteinander vernetzt. Mit Berlin und Brandenburg. Und Mann, ist das hier schön, du. Diese Häuser sind so hoch. Man läuft rum. Und endlich, anders als wenn man zum Beispiel durch Berlin läuft, endlich fühlt man sich mal ganz, 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 man fühlt sich wie so ein Staubkorn. Man fühlt sich wie ein Staubkorn auf dem Rücken eines Elefanten, wenn man durch New York läuft, als Mensch.
Korrekt, ey. Und sag mal, hast du schon Promis getroffen? Erzähl mal, was war denn bis jetzt das Aufregendste?
Ja, ich habe Gwyneth Paltrow getroffen.
Gwyneth Paltrow, was hat die denn gemacht?
Die hat hat Chris Martin eine riesige Szene gemacht. Die sind offensichtlich noch zusammen. Ich habe erst gedacht, das wäre Halloween und da würden einfach zwei Skelette streiten. Aber es waren Chris Martin und Gwyneth Paltrow.
Total abgemagert.
Beide total ultra dünn. Ja. Und sie hat ja irgendwas im Gesicht machen lassen. Und die haben sich, kann auch sein, dass es für einen Film war. Aber es waren auf jeden Fall Kameras dabei. Viel. Es kann sein, dass Paparazzi waren. Es kann auch sein, dass Michael Ballhaus war. Obwohl, nee, der
Ballhaus lebt wieder in Deutschland. Der hat mit Hollywood abgeschlossen.
Der hat, glaube ich, einen grauen Star sich auf dem Hollywood Boulevard auf Walk of Fame geholt. Und deswegen kann er nicht mehr Kamera machen. Der hat schwere Augenkrankheit.
Das stimmt überhaupt nicht. Der ist hier in Deutschland und macht noch ab und zu Sachen.
Ja,
der
nein.
Ist jetzt aber auch schon ein bisschen älter schon.
Er kann nicht mehr richtig gucken, das ist wirklich wahr. Und dann habe ich natürlich George Clooney gesehen, der läuft hier rum ohne Ende. In der Baker Street.
Brad Pitt auch? War Brad Pitt irgendwo?
Brad Pitt zusammen mit Angelina Jolie.
Ja. Mann, ey, die trifft man alle, wenn man in New York ist, ne?
Man läuft um die Ecke und auf einmal steht da Philipp Seymour Hoffman, dachte ich erst, aber der lebt ja gar nicht mehr.
Ja. Joaquin Phoenix, der sich vorbereitet hat für seine Rolle als Philipp Seymour Hoffman.
Nee, es war, glaube ich, River Phoenix, der Joaquin Phoenix spielt.
Der ist ja auch schon tot.
Wirklich?
River Phoenix ist 93 vom Viper Room von Johnny Depp gestorben. Damals der Viper Room, legendärer Laden in Los Angeles. Viper Room, damals im Besitz von Johnny Depp gewesen. Und da ist River Phoenix gestorben. Jungschauspieler, kennt viele nicht mehr von unseren jungen Hörern. Damals einer der größten gewesen. Bekannt geworden, glaube ich, durch Stand By Me von Steven Spielberg. Und der hat dann leider auch zu früh angefangen, zu viele Drogen zu nehmen und ist gestorben. Und ich glaube sogar sein Bruder war dabei. Ganz schreckliche Geschichte gewesen. Mhm. Auf alle Fälle ging das damals durch die Medien, weil damals war es so, die jungen Wilden von Hollywood und River Phoenix, da wurden noch oft die Vergleiche gezogen mit, wie heißt der nur drei Filme gedreht hat?
James Dean.
James Dean, genau. So Vergleiche mit James Dean. Das wird ja immer gleich gerne James Dean rausgeholt, wenn ein Schauspieler früh stirbt. So, ne? Mhm. Und dann ist River Phoenix und konnte seine großartige Karriere nicht mehr weiterfolgen.
Nee, aber schön hier, du. Danke, dass du nachfragst. Super, wie ist es bei euch in Berlin-Brandenburg? Das Wetter, wie ist?
Ach, es ist hier verhangen. Also, ist nicht viel los. Zugehangen. Das Einzige, ich habe gerade Tommy Wasch, von dem soll ich dich ganz lieb grüßen, habe ich gerade getroffen.
Thomas Wasch.
Habe ich gerade auf dem Gang getroffen. Du, der ist ja groß, ne? Der ist ja größer als ich. Der ist ja 2,10 Meter. Oder so. Der ist doch fast 3 Meter groß. Und der kam mir entgegen, so zugewachsen, sieht aus wie ein kleiner Monchichi, richtig gut drauf aber. Und
Chewbacca.
Ja, und ist auch gerade hier zur Schicht gegangen. So. Und dann trifft man sich und klönt mal so ein bisschen. Das ist einer der wenigen Mitarbeiter, die sich auch mit mir außerhalb der Sendezeiten also unterhalten. Mhm. Die meisten unterhalten sich ja selten mit einem. Viele schämen sich auch, wenn sie einen sehen auf dem Gang. Oder viele tun auch so, wenn sie einem Gang entgegenkommen, dass sie was vergessen haben und nochmal zurück ins Büro müssen. Mhm. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Du wohnst ja, bist du eigentlich auch so verklemmt, wenn du im Treppenhaus die Tür aufmachst, willst raus und der Nachbar macht auch gleich die Tür auf, dass du nochmal zumachst und wartest, bis er weg ist, damit ihr euch nicht begegnet im Treppenhaus?
Ja, ich wohne ja in diesem anonymen Sozialbau. Das heißt, ich habe dieses Loft, in unserem Hochhaus gibt es viele Sozialwohnungen, aber es gibt einige Eigentumswohnungen und ich habe eine Eigentumswohnung. Und auch mit schönen Dachgarten, ist super schön.
Ja.
Und das ist eine schwierige, angespannte soziale Situation im Haus, weil es gibt halt wenige Leute, die Eigentum haben und die werden natürlich gemieden, beziehungsweise gedisst von den Leuten.
Du bist der einzig Wohlhabende bei euch im Mehrfamilienhaus.
Naja, was heißt mehr Familienhaus? Es ist ein Hochhaus. Ich habe zwei Etagen und habe halt so eine wunderschöne, also ist in Köln gibt es einige hohe Wohnungen. Entschuldigung, ich esse gerade.
Ach, macht nichts.
Ich habe hier eine amerikanische Spezialität, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist heißt Kinder Country.
Was ist das denn?
Kenn ich nicht. Das ist Schokoladenriegel mit so Mais. Kinder Country. Und dann, wenn man danach auf Toilette geht, riecht es wie Smacks.
Ah, das gibt es in Deutschland auch?
Mm-mm. Gibt es nur hier in Amerika.
Cool. Bringst du mir was mit? Früher in den 80er Jahren, 90er Jahren, als so die ersten nach Amerika aus meiner Klasse oder so, dann hat man den 20 Mark mitgegeben und dann haben die einem eine Jeans mitgebracht, weil Jeans war ja damals so billig in Amerika.
Ich bringe dir Chlamydien mit.
Was bringst du mit? Chlamydien? Ja, für dich. Was sind Chlamydien?
Lass dich überraschen.
Bringst du mir wirklich was mit?
Chlamydien.
Na. Ah.
Lass dich überraschen.
Hast du Woody Allen schon getroffen?
Auf jeden Fall.
Woody Allen nicht...
Ich habe ihn ironisch angeguckt, aber er hat das nicht verstanden. Ich glaube, Woody Allen ist kein ironischer Typ privat. Der ist privat sehr, sehr geradeaus. Der ist nicht so ein Doppelbödiger eigentlich. Der ist mehr so ein Proll. Ist wie Detlef die Soest eigentlich. Also Woody Allen ist privat wie Detlef die Soest.
Also redest du jetzt von Woody Allen oder von Woody Allen? Also die Woody Allen nicht ist, der ist auch niemand anders. Woody Allen.
Nee, Woody Allen.
Ach, Woody Allen. Woody Allen, okay.
Der pädophile der
Komiker.
Seine eigene Tochter geheiratet hat.
Ja, hat er. Aber wahrscheinlich auch, weil die nicht Blutsbrüdermäßig, also die haben keine Blutsbrüderschaft geschworen. Ja. Und das sind auch nicht wirklich, also die können.
Nee, aber es ist wirklich, es muss ich sagen, es ist wirklich echt erholsam. Ich bin hier rumgelaufen, im Kino schon gewesen, leider nicht.
Was hast du gesehen? Jetzt.
Nee, nur so ein Horrorfilm.
Ja.
Ein Film mit Jennifer Aniston, die finde ich ja ganz toll, weil die immer so einen Mittelscheitel hat. Also jetzt nicht schauspielerisch, sondern einen Mittelscheitel. Romantische Liebeskomödie in 3D. Da kam einem irgendwie die Knutschmünder kamen direkt auf einen zu, man dachte, man kann die anfassen. Und dann war ich natürlich Naked Cowboy, Klassiker, Times Square. Ich war in der Freiheitsstatue, fast so gut wie das Original im Heidepark Soltau.
Ja. Hast du dann, Foto gemacht? Selfie?
Ja, mit der Freiheitsstatue.
Ja, im Hintergrund. Ja,
ich habe gesagt, mach Duckface, hat sie nicht, wollte sie nicht.
Wollte sie nicht machen. Und wie lange bist du jetzt noch da? Wann kommst du zurück?
Übermorgen.
Übermorgen kommst du zurück?
Ja, vielleicht auch noch, hänge ich noch ein bisschen was dran. Kann sein, dass ich noch ein bisschen nach Toronto will, zu den Niagara Falls. Niagara Falls. Ist ja dieses Schauspiel, Wasserschauspiel, wunderschön. Aber die Amerikaner, wahnsinnig nette Menschen. Alle fragen sich, how are you? Und wenn ich antworten will, sind sie schon weg.
Ist es so?
Man sagt, hey, how are you? Und ich dann so, ja, ach ja, kann mich nicht beklagen, gesundheitlich. Blutwerte sind ganz okay, aber
Das ist eine amerikanische Kulturfrage. Die wollen gar nicht wissen, wie es dir geht. Das sagt man so einfach so als Smalltalk-mäßig. Das musst du noch lernen, Jan. Wie bei uns in Deutschland. Die wollen nicht wissen, wie es dir wirklich geht. Wirklich nicht. Die wollen einfach nur how are you sagen, dann sagst du auch zurück how are you und dann geht man weiter. Das macht man so, um sich überhaupt so zu recognizen.
Wirklich?
Ja, das ist kein, das ist alles Quatsch.
Naja, da bin ich auf jeden Fall in der Bronx gewesen, bin ich mit der U-Bahn dahin gefahren, ist ja ganz toll. Bronx ist ja wirklich, sind ja wirklich viele Menschen, die sich da
Multikulti, oder?
Viele, ist wie Kreuzberg eigentlich.
Und wie erst einmal in Kreuzberg.
Ich habe mir so eine New York Knicks Mütze, so eine Baseballmütze gekauft, habe die schräg aufgesetzt, mir eine Baggy Pants, meine Hose, ich trage immer sehr enge Hosen, habe die so ein bisschen gelockert, dass sie so ein bisschen baggy hängt, habe einfach ein bisschen was von Max Herre gerappt.
Ja.
Einfach auf einer Straße.
Kam nicht so gut an, oder?
Ja, ging so. Also es kam, ich dachte erst, dass die anfangen dann Breakdance zu machen um mich rum und so und dass ich dann High Five bekomme von den ganzen Eingeborenen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber kam nicht gut an. Die haben mich komisch angeguckt, einige haben mich fotografiert und zwei wollten mich verprügeln.
Und wie hast du auch einen Comedy-Stand-Up-Auftritt gehabt irgendwo als Deutscher?
Der einzige Grund, warum ich dahin, ich im Comedy-Seller, ich möchte jetzt meine Stand-Up-Comedy-Karriere in New York, in Amerika starten, weil Deutschland ist für mich zu klein. Für mich ist Deutschland zu klein.
Hast du einen Auftritt gehabt?
Ich war im Comedy Cellar, ja genau.
Und bist du gut angekommen?
Ich war Warm-up für Jerry Seinfeld.
Ja.
Von der Stimmung würde ich eher sagen Cool Down. Ich habe die Stimmung so runtergekühlt, dass es kalt genug war für Jerry Seinfeld. Der kam dann nach mir.
Und hat komplette Abfahrt gemacht, ne? Haben alle abgefeiert.
Ja, aber I did not think that it would be such a problem with the English language. Ich habe einen Teil auf Deutsch gemacht, weil ich gedacht habe, 35% aller Amerikaner haben deutsche Vorfahren. Die werden sicherlich noch ein bisschen deutsche Brocken. Aber war gar nichts, haben kaum was verstanden. Und habe ich versucht, auf Englisch haben sie aber auch kaum was verstanden. Was daran liegt, dass ich kaum Englisch kann. Und das kam die Gags waren gut, aber sprachlich war es schwierig. Shall I tell you a joke I told?
Ja, make a joke, please.
Yes, you have to lick a maybe I put an off-licked hazelnut under my pillow. Maybe this overnight comes a toffee fee. When I have a No, I suck the chocolate off a hazelnut and put it under my pillow and maybe overnight there comes the Toffifee.
Ich hab's verstanden, ja, hab ich verstanden.
The Toffifee.
Ja.
If it sucked off hazelnut under the pillow and maybe so over the night there comes the Toffifee. But nobody laughed, nobody.
Ja, ich hab jetzt, ist auch noch nicht mal Mitleidslachen hast du bekommen.
Nee, aber das ist einer, ich muss natürlich ein Witz sein, den habe ich tausendmal schon gebracht, wo ich weiß, dass er funktioniert. In Germany, absoluter Renner, aber das liegt vielleicht daran, die Amerikaner sind humormäßig, sind einfach noch ein Entwicklungsland. Wir Deutschen, wir haben diesen coolen Humor, diesen,
weißt du, diesen trockenen, ne? Auf den
Punkt, diesen trockenen Humor.
Sag mal, wollen wir also heute 2 Stunden drüber reden, wie das in New York für dich ist? Ich habe auch ein paar Themen.
Ja, ich habe eigentlich ein Thema mitgebracht. Und zwar, ich habe gedacht, mein Größenwahn in Deutschland hält sich ja noch in Grenzen, aber jetzt in New York, if I can make it here, I can even make it everywhere. Und ich habe das Gefühl, dieser Comedy-Seller-Auftritt war der erste Schritt auf dem richtigen, also auf einer ganz anderen Broadway,
ja, krass, Hollywood. Jan Böhmermann macht Comedy in New York, ne?
Das hat auch einen sehr guten Namen für Amerika.
Na, und zwar?
Jan Böhmermann. Sie nennen mich alle Jan, was hier in Amerika, komischerweise denken die Frauen, Leute, dass ich eine Frau bin.
Trans Jan Böhmermann.
Ja, weil Jan ist halt offensichtlich, Jan ist Jenna. Jan ist ein weiblicher Name.
Ja.
Aber ist egal, macht nichts. Androgyn ist sehr angesagt, ist sehr 2014. Und Jan Böhmermann, es kommt sehr gut an. Muss man natürlich, kennen die nicht, sind die noch nicht so weit. Und und da habe ich gedacht, quasi mit fortschreitendem Größenwahn, wäre das nicht eine tolle Idee, die Weltherrschaft an sich zu reichen? Habe ich auch lange nicht mehr gehört, dass ein Deutscher diesen Wunsch mal artikuliert, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und letzte Woche hat Joschka Fischer gesagt, Putin will die Weltherrschaft. Und wir haben gedacht, das kann doch nicht sein, das ist ein Russe jetzt die Weltherrschaft, wo kommen wir denn da hin? Und das ist doch eigentlich unsere Domäne, wir Deutschen müssen das doch artikulieren. Ich würde als Thema vorschlagen, wie kommen wir am schnellsten zur Weltherrschaft und was machen wir da mit der Welt? Findest du das zu Größenwahnsinn?
Ich finde es zu Größenwahnsinn. Aber du kannst gerne erzählen, ob du irgendwelche Pläne hast. Ich wüsste überhaupt nicht, wie man die Weltherrschaft an sich reißt. Ich bin überhaupt keine Führungsperson. Wenn man mir die Weltherrschaft in die Füße legen würde, oder bisschen nicht in die Füße, wir haben in die Waage, also
in die Füße.
In die Füße legen würde. Wenn man mir die Weltherrschaft in die Füße legen würde, dann würde ich sie annehmen. Ich würde einfach nicht drum kämpfen wollen. Also ich würde jetzt wenn jetzt einer sagt, Olli Schulz, du kannst jetzt die Weltherrschaft übernehmen, würde ich sagen, okay, wird gemacht. Aber ich würde jetzt nicht mir Mühe geben, sie zu erlangen.
Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Richtig.
Auch für die Weltherrschaft.
Ich habe ein ganz anderes Thema heute. Ob wir da zusammenkommen, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich erzähle dir mein Thema aber erst nach unserem ersten Musikblock. Hier ist ein Song. Ne?
Welcher? Ja, und zwar ist es von Jay-Z und Alicia Keys, New York's Empire State of Mind. Den Song höre ich den ganzen Tag. DJ Shuffle spielt ihn mir immer wieder
auf. Ich liebe den Song über alles.
Ja, ich liebe ihn so sehr, er macht mich emotional, richtig.
Liebst du fast so sehr wie ein Kompliment von den Sportfreunden Stillern, oder? Okay, jetzt langsam überblenden in den...
Moment. Wenn man so will, bist du eine Chill-Out-Area. Meine Feiertage in jedem Jahr. Meine Süßwarenabteilung im Supermarkt.
So schnell Musik, es reicht.
Wir sind eine geile Feiergemeinde.
Ja, wir sind eine geile Feiergemeinde. Heute hier am Sonntag. Du bist schon wieder richtig drauf. Jan Böhmermann sendet heute aus New York. Ich bin natürlich hier in Babelsberg, immer noch in Potsdam im Studio. Und hier ist Sanft und Sorgfältig. Wir haben verschiedene Themen heute für Sie aufbereitet.
Yeah.
Okay, gib mir ein Beat. Die einen sagen Scheiße, die anderen sagen wie geil. Olli Schulz macht am Sonntag einen Freestyle. Hier, heute im Radio. Die anderen hier, die glotzen so. Soll die Party richtig gut sein? Wollt ihr Action, wollt ihr Funk? Wählt doch einfach meine Nummer. Später sagt ihr vielen Dank. Sehr gut.
Warum machen wir nicht einfach einen Rap Freestyle?
Weil ich zu alt bin dafür. Ich bin 40 Jahre alt. Vor 15 Jahren, ne, da sind die Worte so feuerwerksmäßig aus meinem Mund rausgesprungen. Ne? Das ist halt nicht mehr der Fall. Es fällt immer schwerer zu reden und auch immer mehr so zu rappen. Das ist auch das Problem von allen Rappern, Jan. Die Rapper, die irgendwann 35 Jahre alt sind, können nicht mehr rappen, weil dir die Worte nicht mehr so leicht aus dem Mund fallen. Irgendwann mit 35 ist die magische Grenze. Entweder du hast es bis dahin als Rapper geschafft und kannst dann noch ein paar Jahre weitermachen mit so halbwegs beliebigen ewigen Rap-Sachen, aber du kannst die Rap-Karriere ab 40, ne, ist wirklich Schluss, außer du bist halt jemand, der wirklich abgeliefert hat und kannst noch die alten Sachen von früher nochmal aufwärmen. Du kannst nicht mehr so gut freestylen, nicht mehr so gut rappen, das kommt mit dem Alter. Rap ist eine sehr jugendbezogene Sache. Das ist das große Problem, Jan. Deswegen können wir beide keine Rapper mehr werden.
Ich bin froh, dass ich kein Rapper bin, denn Rapper sein ist eine Quälerei.
Aber weißt du, was Rapper machen, wenn sie dann älter werden? Die machen ja Rock oder sie machen all das, was sie früher gehasst haben. Oder auch Fernsehsendungen oder eine Jury oder machen Werbung.
Sich von Heino verklagen lassen und verlieren.
Ja, aber wenn der Rapper nicht mehr rappen kann, wenn er... Rapper weinen einsam, Rapper brauchen viel Schädlichkeit. Oh, Rapper sind so verletzlich. Rapper sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Rapper kaufen Frauen. Rapper stehen Rapper ständig unter Strom.
Unter Strom.
Rapper weinen heimlich.
Rapper rappen am Telefon.
Oh, Rapper sind so verletzlich.
Rapper sind auf dieser Welt einfach unersetzlich.
Ja, Rapper werden alt. Rapper können nicht mehr freestylen. Rapper verlieren die Haare.
Man kann doch als alter Rapper, das ist egal, weil die haben eh alle Baseballmützen umgedreht auf. Aber als Rapper kann man, als alter Rapper kann man auch noch Kindermusik machen, so Volker Rosin mäßig. Einfach für Kinder rappen.
Das ist Frank Rosin, der Koch meinst du, ne?
Volker Rosin, der Sänger.
Also.
Weißt du, wo man immer denkt, ist das wirklich nur, macht er wirklich nur Musik oder ist, hat er auch mehr im Sinn, also im Sinne von, ich meine, es, karitative Sachen.
Wo sind die ganzen Rapper hin, die wenn ich vor 10 oder vor 15 Jahren mal groß
wo
war?
Wo sind all die Rapper hin?
Wo sind sie geblieben? Ja, ist ja wirklich so. Zum Beispiel Azad. Kennst du Azad noch? Wo ist Azad?
Der ist jetzt, glaube ich, Diktator in Syrien.
oder was ist mit 5 Sterne Deluxe?
Ja, Bo macht das, glaube ich, jetzt irgendwie Werbung für Göpplunder oder Rügenwalder Wühlen.
Völlig legitim, ne? Wenn man sich für eine Sache entscheidet, völlig legitim. Was macht Cappuccino? Kennst du noch Cappuccino, den Rapper?
Der macht mich mittlerweile Latte Macchiato.
Oh Gott, das ist eine leichte Falle. Oder was macht der Rapper? Kennst du noch der Wolf?
Ja.
Der hatte damals
den Hit. Frau Schmidt. Ja.
Gibt's doch gar nicht.
Gibt's doch gar nicht. Mein Name ist der Wolf.
Oder Bürger Lars Dietrich, das war auch ein Rapper.
Der macht, glaube ich, Kinderfernsehen, Mädchenmillionär.
Stimmt, der macht
mir. Frauen rennen mir hinterher. Er hat ja alle Songs von Stefan Raab, der damals noch unter dem Pseudonym Reiner Zufall oder Alf Igel produziert hat, als er noch die Zeit dazu hatte. Mittlerweile hat er gar keine Zeit mehr. Er muss so viel Geld zählen, er hat keine Zeit mehr zum Produzieren.
Oder was ist mit Afrop?
Afrop ist ein...
Der rappt noch, oder?
Ja, der rappt noch. Der hat auf der Wahlparty der CDU aufgelegt, letztes Jahr.
Wirklich?
Der ist CDU-Supporter, ja, wirklich.
Und was macht... Wo sind all die Rapper hin? Und was machen die Rapper eigentlich, wenn sie jetzt älter
wo
werden?
Wo sind all die Rapper hin? Wo sind sie geblieben?
Wann ist die Halbwertszeit für den Rapper völlig abgelaufen? Wie lange kann der Rapper rappen?
Ich meine, wird es Rapper geben, die eines Tages so wie Reinhard May, so ein paar, so 3-4 Rapper, die trotzdem immer noch die Hallen voll machen, die Bürgerhäuser...
Mit 70?
Ja, Bürgerhaus Troisdorf oder irgendwie im Gemeindehaus in Böblingen, einfach mal so 2000 Leute versammeln und wir eines Tages mal als gut situierte, gesettelte Familienmenschen mit unseren Frauen, mit unseren Ehefrauen sagen, oh Mensch, heute Abend gehen wir zum Bürger Lars Dietrich Konzert ins Gemeindehaus.
Oder so nostalgische, heute Abend so in 30 Jahren zum Bushido-Konzert und der sitzt da mit 65 auf der Bühne und erzählt davon, dass er die Kinder irgendwann alle zu Nutten machen wird und so. Also dass er sowas noch rappt und hier mit Drogen und so. Meinst du, die machen das? Meinst du, die werden den Spirit auch mit 65 auf der Bühne noch ver... Also dieses...
Ich mach heute Kinder zu Nutten.
Ja, also ich weiß nicht, auch bei welchen Duktus er dann hat beim Singen. Aber meinst du, die Rapper werden auch den... Bushido ist ja jetzt schon lange dabei und der rappt immer noch hart, immer noch versaut, er schießt immer noch Leuten Löcher im Kopf wie ein Golfplatz und so. Aber meinst du, das macht er in 20 Jahren auch noch? Und wie lange kann der Rapper der Gangster-Rapper den Gangster-Spirit am Leben halten?
Nee, ich glaube, die müssen die Skills erweitern. Also es wäre hilfreich, wenn die Abu Shakas, wenn jeder ein Instrument lernen könnte. Irgendwie Rommel Abu Shaka an der Klarinette und irgendwie Goebbels Abu Shaka an einer Bratsche. Und dann würden die mit so einem kleinen Kammerorchester auf Tour gehen und einfach sich ein bisschen feiner kleiden und trotzdem den Spirit bewahren, aber musikalisch ein bisschen komplexer werden, glaube ich.
Meinst du, in 20 Jahren wird vielleicht der Bushido über die anhaltende virulente Krise des russischen Regiments irgendwie rappen? Oder so.
Kann sein, dass er politischer wird, dass er vielleicht moralischer wird.
Oder über Boys, dass er ein Konzept über Boys macht.
Ja, oder auch sagt, hey, Homosexualität ist nicht so schlimm. Wenn mein Kind homosexuell werden würde, wäre das nicht so schlimm.
Bei anderen Kindern ist es aber schlimm, aber bei meinem ist es nicht schlimm.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er da sich, er wird wachsen, glaube ich schon, er wird weiter wachsen. Also ich kann mir schon, und ich glaube eben, dass die Abu Shakas, wenn die musikalisch sich was drauf schaffen würden.
Vielleicht können die ja was, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich habe gehört, einer kann Fagott spielen. Oder kann auch sein, dass einer sich für Gott hält. Ich,
Man weiß das alles nicht. Man steckt da auch nicht so ein, es ist ja als Außenstehender auch immer schwer, da so in diesen Rap-Kosmos reinzukommen,
aber,
ne?
Aber prinzipiell finde ich das, ist es eine, ich finde es, diese komplette, auch Bushido-Welt, muss ich mal sagen, auch aus Angst, sage ich jetzt wirklich, sympathische, nette Leute, die einem immer helfen, wenn man Probleme hat.
Finanzielle
auch, wenn man
Art.
Keine Probleme hat, wird einem geholfen.
Und guck mal, die einzigen Rapper, die immer noch am Start sind, die Fantastischen Vier, oder?
Ja, jetzt 25 Jahre.
25 Jahre.
Muss ich mal ganz kurz sagen, habe ich gesehen im Video, dass die Original den Roche und Böhmermann-Tisch kopiert haben. Haben sie sitzen unter so einer runden Lampe.
Was war denn das nochmal? Was ist Roche und Böhmermann nochmal gewesen?
Weiß ich nicht.
Was war das nochmal?
Ja, dann habe ich Demenz, weiß ich auch nicht mehr.
Und dann haben sie den Tisch kopiert, okay. Und im neuen Video oder was?
Ja, im neuen Video, habe ich gesehen. Kann wohl wahr sein.
Was macht Moses P.?
Wahrscheinlich trinkt er mal das Badewasser von Sabrina.
Was macht Schwester S. eigentlich? Hausfrau.
Hausfrau und Mutter, ja.
Wirklich, oder? Ich meine, es ist ja auch nicht früher, ich weiß nicht, was mein, bei, wie war es eigentlich bei dir in der Schule? Gab es bei dir auch noch Haushalt als Fach, also Haushaltskunde, dieses Fach?
Klar.
Gab es noch,
auf
ne?
jeden Fall, Hauswirtschaft.
Klar. Hauswirtschaft gab es noch. Mhm. Wird das heute in der Schule noch angeboten?
Nein.
Wirklich nicht mehr? Ja. Zu meiner Zeit gab es das
heute noch. Heute heißt das Styling. Das heißt, heute wird Styling.
Styling und Fashion.
Styling, Fashion und Popstar.
Früher hat man gesagt, also früher war es keine Schande, wenn man sich als Frau dazu entschieden hat, dass man sagt, ich möchte gerne Hausfrau werden später. Ja. Heute musst du sagen, ich bin Fashion-Ikone.
Entschuldigung. Und das, da muss man auch wieder hinkommen. Ui. Also dieses ganze progressive Kreuzberg-Tue, muss man mal ganz ehrlich sagen, das führt doch zu nix.
Ich war
das
auch ist, drei Jahre meines Lebens in der Beziehung Hausmann. Ne? Ich habe mit einer sehr wohlhabenden Frau zusammen gewohnt und die hat gearbeitet und ich war zu Hause und habe gekocht und habe die Wohnung instand gehalten. Wirklich.
Naja.
Also so gut es in meinen Kräften lag, also so gut ich das konnte. Aber zum Glück, weißt du, was das Gute ist? Dass wir uns nie entschieden haben, Rapper zu werden.
Wir müssen mal ganz kurz ein bisschen Rapmusik machen und dann sind wir gleich wieder da. Mit vielleicht, ja, so von der Arbeitsagentur gesponserten Berufsorientierungskurs für abgehalfterte Rapper. Das wäre doch mal was.
Genau.
Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hey Leute!
Hey New York!
Heute in New York ist ja noch der 10. Ja. Ist noch der 10. Mai. Bei euch ist ja schon der 11., ne?
Genau. Bei uns
hey
ist schon,
Leute!
Ja, bei uns ist auch gerade, also bei uns ist schon anders als bei euch noch.
Ja, hier ist ganz anders. Hier sind auch ganz andere Sachen in Mode. Wieder in Mode. Retro-Trend. Tokyo Hotel. Wieder sehr angesagt bei uns.
Welcher Deutsche ist denn außer dir noch da momentan? Gibt's irgendwelche?
David Hasselhoff.
Der ist ja kein Deutscher, der hat nur die Mauer zum Einsturz gesungen. Also der so, hatte
die Amerikaner halten David Hasselhoff für einen Deutschen. Ist
Quatsch.
So. Ist so.
Wirklich?
Ist so. Ja.
Die halten, warum? Also der hat doch Baywatch gemacht, das ist ein Prototyp des amerikanischen Vorzeigedandys.
Western Hagen ist sehr angesagt hier.
Western Hagen? Der erinnert von Hagen das, ne? Der hat Western Hagen das Eis erfunden, oder?
Western Hagen ist sehr angesagt.
Mit Barbecue, Eis mit Barbecue-Soße, das ist Western Hagen das.
Ja, Western Hagen. Und dann ansonsten kommt lange nichts. Ingo Zamperoni kennt man hier noch.
Ja.
Nee, und Judas Rakers.
Judas Rakers auch noch, pretty awesome. Ich habe auch Aufgabe für dich, wenn wir heute die Sendung fertig haben, bastelst du noch einen Einspieler und gehst mit deinem Telefon auf der Straße und fragst alle Amerikaner, welche berühmtesten Deutschen ihnen einfallen. So.
Which Germans do you know? Hey American. I'm from German Radio Station.
Ist
Radio
der, bist One. Du gerade alleine oder ist da ein Amerikaner bei dir in der Nähe? Kannst du jetzt auf den Gang laufen, wenn ich jetzt Ami fragen oder irgendwas?
I could, but I'm afraid. Es sind einige teilweise schwarz, Olli. Das hast du noch nicht gesehen. Das hast du noch nicht gesehen.
Das ist ja aber ganz normal in Amerika. Das ist halt,
Nein.
Wie?
Du weißt doch, ich habe Angst.
Du hast Angst vor fremden Kulturen, ne?
Ja.
So ein Typ wie du sollte eigentlich nicht ins Ausland fahren.
Ja, habe ich auch gedacht. Eine Zeit lang habe ich darauf gehofft, dass das Ausland zu mir kommt. Aber die imperialistischen Bestrebungen unserer Bundeskanzlerin halten sich in Grenzen. Leider. Noch. Ich sag mal so, bei uns in Bremen sagt man, dreimal ist Bremer recht. Stichwort Weltherrschaft. Das ist doch mein Thema, Olli. Du wolltest über das erste Date sprechen, ne?
Ja, das können wir gleich später noch machen. Aber eine Sache fällt mir noch ein. Wie ist denn das, wenn du jetzt im Ausland bist und du sitzt im Restaurant, an einem Nachbarstisch sitzen auch Deutsche. Welches Gefühl hast du dann? Denkst du dann, oh Gott, das sind
Ekel.
Auch Deutsche? Oder gehst du und sagst, cool, hey, ich bin auch aus Deutschland. Oder
nein,
denkst du,
nein.
Oder bloß nicht?
Nein, das ist...
Und warum nicht? Warum freut man sich nicht, wenn man gleich...
Nein, es ist uns Deutschen in die Wiege gelegt. Wir möchten verreisen, aber wir möchten nicht unseresgleichen treffen. machen. Man verreist, um dem eigenen Volk zu entkommen. Und dann ist man umso angeekelter, wenn man es irgendwo wieder trifft. Ich hasse das, auf Deutsche im Ausland zu treffen. Ich möchte am liebsten irgendwo hin, wo keine Deutschen sind, aber Deutsche sind leider überall.
Ja.
Überall. Du kannst irgendwie im Dschungel in Nepal kannst du rumhängen. Mhm. Und trotzdem wirst du da irgendwie von Deutschen angelabert.
Hauptsache. Kann sein, weiß ich nicht. Aber warum denkst du, ist denn das so, dass man sich nicht freut und denkt, hey, wo kommst denn du aus Deutschland her? Und dann sag ich, ja, ich komme aus Wuppertal, ja cool, ich komme aus Köln. Und was machst denn du hier? Dass man so kurz redet, warum freut man sich nicht? Weil man seine eigene.
Ich misstraue Deutschen. Ich denke immer, die sehen immer aus, in diesem bösen Blick, es ist immer ein bisschen Angriffskrieg immer noch drin. Also man kriegt das auch nicht rausgekerchert aus der Seele. Die deutsche Seele ist immer noch ein bisschen Angriffskrieg und so verschlagen. Deutsche sind so verschlagene Typen. Ich mag keine Deutschen. Ich bin selber Deutscher. Aber ich mag keine Deutschen.
Okay, verstehe.
Also viel Selbsthass auf eine Art. Eigentlich Selbsthass, ist viel Selbsthass mit dabei.
Ja, und du willst jetzt wirklich noch über die Weltherrschaft heute reden, oder was, wenn du Selbsthass in dir trägst?
Ja.
Ist doch Quatsch. Weltherrschaft ist gar nicht mehr unser Ding. Das haben wir zweimal versucht, hat nicht geklappt. Ich finde, man sollte sich jetzt nicht noch, also man sollte da nicht, überlass doch mal den Russen die Weltherrschaft. Vielleicht machen die es ja besser.
Ja, das habe ich eh gedacht. Das sind eh, zum Beispiel russische Technik, das finde ich immer beeindruckend, wenn Amerikaner irgendwas bauen, sind immer so viele Blinker dran und so viele Schalter und so viele Displays. Und beim Russen sind an einer Atombombe zum Beispiel zwei Knöpfe.
Atombombe an, Atombombe aus.
Ja, und das ist diese Mentalität zum Pragmatischen, dieses Einfache, das wäre doch, warum denn mal nicht, warum sollen es die Russen nicht auch mal versuchen? Die Amerikaner haben es eine Zeit lang versucht, nicht hinbekommen. Wir Deutschen haben es zweimal versucht. Mega Fail, haben wir öfter schon besprochen. Epic Fail.
Und
warum jetzt nicht mal die Russen? Die haben beherrschen den größten Teil der Welt, also rein geografisch gesehen.
Ja.
Und das bisschen, was da noch an Landmasse dranhängt, das können die bestimmt auch noch machen. Ich würde mich sofort unterwerfen. Also liebe Russen, ich bin so, also bei mir, ich verfolge mich, kommt herein, spaziert, nehmt euch, was ihr wollt. Ich lehne mich auch vor euch.
Aber guck mal, das ist auch so ein schlechtes, vielleicht wollen die ja gar nicht, sie wollen nur die Weltherrschaft, aber alles kann so bleiben, nur dass also Putin dann Gesamtweltherrschaft da ist. Also dass der
das soll er doch machen. Soll er doch machen. Demokratie ist
lass auch den doch auch mal nach oben kommen, ne?
Ja, lass ja.
Ich habe jetzt immer SPD gewählt, ich lasse jetzt auch mal die anderen hochkommen.
Ja, warum denn auch mal nicht? Also man muss auch mal gönnen, in Köln sagt man muss auch Jönne gönnen. Man muss auch einfach mal jemandem anders mal die Gelegenheit. Ist wie bei DSDS letztlich. Da muss man auch sehen, dass jedes Mal ein anderer gewinnt. Das ist immer ein anderer Typ. Mal ist Schlager, mal ist irgendwie Elektro, mal ist mehr soulig. Und jetzt kommt einfach mal ein, warum nicht mal so ein Schmuseautokrat? Einfach der einer, der es mit der Demokratie nicht so ganz genau nimmt, aber der im Grunde seines Herzens.
Aber der auf alle Fälle einen Plan verfolgt.
Ja, und ehrlich gesagt, wie hoch kann jemand kommen, der so früh zu Beginn seiner Karriere Nacktfotos von sich geleakt hat? Letztlich, wenn es irgendwann zu krass wird, werden sie ihn damit erpressen. Dann kommt Kai Diekmann und sagt, guck mal, was hier noch in meiner Schublade liegt. Und dann hat er nämlich ganz schlechte Karten. Also er darf hochkommen, aber nicht so,
meinst dass du, Kai Diekmann mein, nicht noch machen kann. Meinst du, Kai Diekmann hat was im Giftschrank über Putin?
Auf jeden Fall. Der war ja eine Zeit lang in Dresden, ich glaube 10 Jahre oder sowas. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine untenrum Fotos von Wladimir Putin gibt. So viele obenrum Fotos, wie es gibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre unrealistisch. Ich sag mal, kriminalistische Erfahrung, sagte der Polizeibeamte dazu. Übrigens ist das ein toller Grund mit der Begründung kriminalistische Erfahrung. Kannst du eigentlich in Deutschland alle Gesetze aushebeln? Warum haben sie den Schwarzen in der U-Bahn kontrolliert? Sind sie Rassisten? Nee. Kriminalistische Erfahrung. Alltagserfahrung, weil viele Schwarze fahren schwarz in der U-Bahn. Deswegen kann ich ihn kontrollieren.
Das ist ja sehr, sehr rassistisch, was du da gerade sagst. Es gibt wieder Ärger vom Aufsichtsrat, wirklich.
Nein, ne? Von welchem Aufsichtsrat? Du meinst im Rundfunkrat?
Rundfunkrat, meine ich ja. Aufsichtsrundfunkrat.
Ich habe nur gesagt, dass das immer in Gerichtsprozessen und in der Polizeiarbeit, immer wenn du kein vernünftiges Argument zustande bekommst, um irgendeine Maßnahme zu begründen, dann sagst du kriminalistische Erfahrung. Warum haben sie den langhaarigen, den Bombenleger, den langhaarigen Hippie zu Boden geworfen? Ja, kriminalistische Erfahrung. Der sah so aus, der hatte so einen verschlagenen Blick, der sah so aus, als hätte er mich gleich beworfen, wollte mich gleich bewerfen mit Steinen. Und dann wird er halt umgerannt, umgeruppt. Ist so.
Ja, okay, aber das ist auch so, ach, du solltest mit Marc Benecke zusammen vielleicht eine kriminalistische Sendung machen.
Ja, ich kann aber kein Blut sehen.
Wirklich nicht?
Ja, ist so.
Gibt es das wirklich, dass Leute kein Blut sehen können?
Nein, ich kann natürlich Blut sehen, ich sehe gerne Blut.
Es gibt diesen alten Witz, der Doktor, ich kann kein Blut sehen, warum nicht? Ich bin blind. Das ist Fips Asmussen, ganz alte Schule.
Olli.
Ja?
Ich muss mal was knabbern.
Knabber du mal ein bisschen was?
Es gibt dieses moderne Kinda Country. Das kommt eines Tages auch zu uns nach Deutschland. Das ist in Amerika gerade sehr angesagt. Die laufen alle mit Kinda Country rum.
Und dann gibt's noch was Neues. Das sind so kalte Eistee und da sind so Kugeln drin. Hast du das auch schon probiert?
Ja.
Und wie ist das?
Das Bublé-Tier.
Das Bublé-Tier. Den hören wir jetzt, Michael Bublé, und danach erzähle ich dir gleich mal eine Geschichte vom Freund von mir. Der hat richtig Probleme. Und die Probleme können wir auch bald haben, Jan, wenn wir so weitermachen.
Hat Michael Bublé eigentlich den Bublé-Tee erfunden?
Das habe ich gerade gefragt, ne? Michael Bublé-Tee. Wäre eigentlich ein Mörder-Gag gewesen für ihn, ne? Wenn er auf seinen Konzerten Michael Bublé den Bublé-Tee erfunden hätte.
Bubble-Tee ist übrigens einer der wenigen kulinarischen Trends, die ich nicht probieren konnte, bevor sie wieder out waren.
Ja, ich habe ihn probiert in Amerika, bevor ich herübergeschwappt ist. Ja, erzähl ich dir alles später. Bis gleich, jetzt mal ein bisschen Musik.
You can dance if you wanna. Finde ich gut, dass wir heute die Musik wieder ausgebaut haben. Das war letzte Woche, fand ich das nervig mit der Musik, Olli.
Ja, fandst du?
Willkommen, liebe Radio 1-Hörer. Hier ist Sanft und Sorgfältig.
Hallo.
Heute ist Sonntag, der 11. Mai 2014. Vor drei Tagen die Russen haben es, glaube ich, am 9. gefeiert, den Sieg über Deutschland. Oder wann feiern die das nochmal? Ich glaube, am 8. haben wir verloren.
Ich glaube, das feiern die das ganze Jahr über.
Ja, aber das ist ja mit Militär.
Ach so, mit Militär hier. Und dann werden immer die ganzen Blumen hingelegt auf den
russischen. Ja, großer russischen Vaterländischer Krieg für die. Für uns der Zweite Weltkrieg. Ja. Die Russen haben sich den Zweiten Weltkrieg zu eigen gemacht. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Und in Deutschland irgendwie kein Thema. Man feiert das nicht so, ne? Es ist
die Niederlage des Zweiten Weltkriegs. Ja,
ich kann mich noch erinnern. Als Kind bin ich auf dem Schulweg in Bremen-Fegesack an einem Graffito vorbei spaziert. Es war so Mitte der 80er Jahre. Hat irgendein Nazi auf eine Backsteinwand geschrieben: Niederlage feiern? Nein, danke. Das war noch die Zeit, wo wirklich die echten alten Nazis noch unterwegs waren. Das sah auch so aus, als wäre es von einem alten Nazi geschrieben.
Woran hast du es erkannt?
In Sütterlin geschrieben. War in Sütterlin geschrieben. Okay. Und also hat jahrelang gedauert, bis ich es entziffert habe. Erst als ich einen Sütterlin-Kurs an der VHS gemacht habe. Und das war noch so, diese Stimmung ist zum Glück komplett verschwunden. Aber es gab es wirklich noch eine Zeit lang, dass Leute das als Niederlage eingeordnet haben. Aber ich würde sagen, große Befreiung, ehrlich gesagt.
Absolut, vor, große Nazis Befreiung. Immer noch da.
Stell dir mal vor, die Nazis hätten Smartphones.
Da wären die komplett organisiert.
Ja, die hätten alle synchronisierte iCal-Kalender. Oh Gott. Ja, stell dir mal vor, die Nazis mit Smartphone, die würden gar nicht mehr in die Welt gucken und hätten gar keine Augen mehr für Andersartige, weil die würden gar nicht mehr Sündenböcke finden, weil die ganze Zeit aufs Smartphone gucken würden. Die würden wahrscheinlich Leute aus bestimmten sozialen Netzwerken ausgrenzen, um einen Sündenbock für ihre menschenverachtende Politik zu finden.
Das würde mich so nerven. Hast du auch diesen Bericht auf Spiegel gelesen über die Lehrerin, die sich beklagt hat, oder mehrere Lehrer, die sich beklagt haben, dass man auf der Klassenreise mit Kindern gar nicht mehr am Lagerfeuer sitzen kann, weil jeder noch auf sein Smartphone starrt?
Ja, aber dann sollte man überlegen, woher das kommt, bitte.
Woher kommt denn das?
Odenwaldschule. Besser, die Kinder gucken alleine auf ihr Smartphone, als mit irgendwelchen komischen Lehrern am Lagerfeuer zu sitzen und sich Stockbrot zu braten und dann hinterher.
Wieso? Ach, was soll das denn? Ja, das sind ja schon wieder
Das können die Kinder alleine machen, da müssen keine Lehrer mit dabei sein. Außerdem, Klassenfahrten sind a pain in the ass. Ich habe Klassenfahrten gehasst.
Weil sie dich immer verprügelt haben, oder was?
Nein, am Montag hat man sich verliebt in irgendein Mädchen und dann habe ich immer gedacht, wenn man einfach nur sitzt und dann das Mädchen lange genug anguckt, dann merkt ihr das irgendwann, aber das Mädchen hat einfach Angst bekommen vor allem, wenn man die ganze Zeit gestarrt hat.
Ja. Also
erst im Nachhinein habe ich gemerkt, dass man mit den Mädchen auch sprechen muss.
Ich war in der 9. Klasse, 10. Klasse, Klassenreise und ein Mädchen aus meiner Klasse ist zu mir ins Zimmer gekommen. Ich war alleine im Zimmer, die anderen haben irgendwas gespielt und dann ist sie zu mir ins Bett gekommen und wollte mit mir kuscheln oder so. Also noch ganz, ganz liebevoll. Und ich war total nervös und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war hin und weg. Und da sind wir eigentlich bei meinem Thema der Sendung eigentlich. Ich habe nämlich auch ein kleines Thema, Jan.
Ja, bitte.
Ich habe vor drei Tagen, der wird mich jetzt hassen dafür, ich habe einen Anruf bekommen vom alten Freund, mit dem war ich, ist eigentlich kein Freund. Das ist auch nicht böse gemeint.
Jetzt Thorsten, nicht mehr.
Thorsten, wenn du das hier hörst, das ist nicht böse gemeint. Ich erzähle es einfach, weil Thorsten hat sich nach 7 Jahren bei mir gemeldet. Klingelt vorgestern Abend das Telefon. Ja. Und Thorsten und ich waren in den 90er Jahren mal, ich habe wirklich seit 7 Jahren nicht gesehen. Ich bin mit seinem Bruder befreundet. Und mit ihm war ich damals, weil wir beide damals so ein bisschen verloren waren, ich glaube, es war 1997, 98, waren wir auf Gran Canaria und haben da Urlaub gemacht beide. Und das ist eigentlich unsere einzige Erinnerung, die wir gemeinsam hatten. Ansonsten war er immer ein Freund von mir. Also er war der Bruder vom Freund von mir.
Jetzt komm mal bitte zum Punkt, Olli.
Dann klingelt das an der Tür, im Handy. Ich gehe ran. Jetzt hör mal zu.
Wie so ein dementer Opa erzählst du Geschichten, wirklich.
Ja, dann erzähl es nicht.
Naja, komm, ich erzähl.
Klingelt am Telefon und ich gehe ran und dann spricht er und meint so, ja, hallo, hier ist Thorsten. Und ich, er ist Thorsten, welcher Thorsten? Und er so, ja, hier, Thomas. Also ich sage jetzt seinen Nachnamen nicht. Und ich so, Thorsten, was gibt's denn? Und er so, ja, Iris hat Schluss gemacht. Und ich so, okay, also ja, ich habe jetzt, also wir waren jetzt 7 Jahre zusammen und sie jetzt will sie nicht mehr und sie hat Schluss gemacht und ich muss echt mal reden darüber, weil da stehst du auf einmal dann da und dann ist Schluss, ne? Und ich so, ja, Thorsten, was kann ich denn jetzt machen? Wir haben uns ja ewig nicht gesprochen. Also, ja, ich wollte das mal erzählen. Sie hat dann irgendwann schon vor einem Jahr mit jemand anderem was angefangen, hatten wir Krise gehabt und jetzt hat sie sich entschieden, dass sie mit ihm zusammenziehen will. Und ich so, okay, und saß dann sonst, tat mir auch alles wahnsinnig leid, nur ich habe überhaupt keine Verbindung mehr zu dem Mann. Und das ist gar nicht böse gemeint, Thorsten, der hört die Sendung sowieso nicht, er wurde in Hamburg. Aber, und der hört auch nie Radio. Und dann meint er zu mir, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen, ne? Wie ich das irgendwie, wir müssen jetzt hier Gütertrennung machen und so, die sind auch verheiratet gewesen und so. Und es klingt alles ganz, ganz schlimm. Und er wirkt wirklich so, als wenn er überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll, dass die sich jetzt nach 7 Jahren trennen. Und das ist ja das Problem, dass viele Leute, die aus einer langen Beziehung kommen, anfangen müssen irgendwann, wenn sie sich trennen, nochmal das Leben neu zu beginnen. Also First Date. Wie fängt man nochmal an? Stell dir mal vor, du bist 7 oder 8 Jahre oder 10 Jahre mit einem Menschen zusammen, immer treu geblieben, hast deinen gesamten Freundeskreis abgenabelt, bist nur noch mit diesem Menschen zusammen und hast Arbeit, Beziehung und das war's eigentlich auch. Und dann bist du ja völlig hilflos danach, weil du musst ja alles wieder anfangen. Du willst ja nicht alleine bleiben, du willst ja wieder, und es gibt zwar so Partnerbörsen und so, aber was macht man da? Wie benimmt man sich da? Wie trifft man sich? Geht man ins Café? Wie macht man das erste Date?
Es ist ja vor allen Dingen ein ganz anderer Markt. Also ich habe das so aus eigener Erfahrung oder aus den Erfahrungen meines Bekanntenkreises oder Freundeskreises, gibt es so mehrere Phasen. Es gibt diese, ja, bis Mitte 20, wo man mit seiner Jugendliebe zusammenbleibt, mit der man irgendwie auch gemeinsam den Führerschein gemacht hat und so. Und irgendwann merkt man, verdammt nochmal, unsere Leben entwickeln sich in verschiedene Richtungen. Dann gibt's so Mitte 20 den Bruch, wo man sich dann auf einen, ja, Partner einlässt oder wo man irgendwie eine Freundin, wenn man überhaupt so auf Monogamie steht, muss man ja mal dazu sagen, ja, eine Freundin oder einen Freund findet, mit dem man länger zusammenbleibt, wo man erstmal denkt, Kinder kriegen und so, wäre super. Und dann irgendwann so, ja, Ende 30, Anfang 40.
Kann noch mal die große Krise kommen.
Ja,
Kinder sind da noch nicht aus dem Gröbsten raus. Die meisten kriegen noch immer später jetzt Kinder. Das ist ja nicht mehr so, dass man 19 Kinder kriegst.
Aber kleine Kinder oder zumindest ist dann, sag mal so, die heiße Kinderkriegphase abgeschlossen.
Ja.
Und dann kann man entweder noch mal so last minute eins da rausdrücken oder reindrücken oder man lässt es halt komplett bleiben. Und schlimm ist natürlich, erstmal, wenn du zum Beispiel Mitte 30 auf einmal von deinem Partner verlassen wirst, weil dann denkst du so, okay, als Mann wie als Frau, okay, bis 40 noch 5 Jahre, jetzt muss ich mich aber beeilen. Und da ist man dann eher ein bisschen huddelig bei der Partnerwahl. Und da gibt es dann schnell so Kombinationen, wo man denkt, Mensch, auch ihr zwei hätte ich jetzt und nicht, also.
Hätte
ich
nicht gedacht, genau. Thorsten muss man sagen, ist 41.
Und okay, das ist dann, na ja gut, dann ist er.
Und er klang am Telefon wirklich so, als wenn er von mir einen Ratschlag haben. Ich wusste aber selber nicht, was ich ihm sagen sollte. So, weil, was machst du jetzt? Fängst du an, neue Partner? Ja, er hat ja ziemlich realistisch gesagt, ja, neuen Partner suchen.
Du, das Schöne ist ja mit, das wissen ja viele junge Leute nicht, mit 40 ist man, ich sag mal, sexuell ausentwickelt. Man weiß genau, in welche Richtung das geht und man weiß, was man alles kann.
Also man hat alle perversen Neigungen ausprobiert und weiß jetzt, worauf man steht.
Es sei denn, es gibt was richtig Weirdes, was man sich nicht traut, irgendwem zu sagen. Aber man kann auf jeden Fall, ist da relativ selbstbewusst. Und wenn das zusammen mit so einer, es geht ja dann nicht mehr um Familienplanung und man ist dann, glaube ich, geht auch pragmatischer an Beziehungen ran als vorher, weil man einfach weiß, es ist letztlich, auch Beziehungen kochen nur mit Wasser.
Absolut, Beziehungen werden auch nur mit Wasser gekocht. Aber das ist ja, stell dir mal vor, du bist 40, du bist ja auch bald 40 und dann hast du...
Ich bin in 7 Jahren 40.
Ja, das ist nicht mehr lange hin, Jan. Und dann auf einmal bist du 40 und stehst dann da und hast dein ganzes Leben mit einem Menschen ausgerichtet und musst nochmal von vorne anfangen. Bist auch nicht internetmäßig aktuell, dass du jetzt hier auf irgendwelche hier so Sexbörsen gehst und so.
Ich will bis dahin so ein Star werden, dass es egal ist.
Sonst da und dann, dass alle mit dir sowieso, also dass du dann keine monogamische Beziehung mehr führen brauchst.
Ich komme beim RBB rein und sag dann Schnips, Pförtner und der Pförtner kommt dann mit und wir knutschen. Ganz einfach.
Ja, das habe ich immer bei meinen Konzerten gehabt früher. Also wenn man ja gedacht hat, man nimmt noch ein Mädchen nach dem Konzert vielleicht zum Knutschen also oder so irgendwas, aber meistens war es nur der alte Barmann im Hotel, der doch irgendwie... der noch Zeit hatte, ne?
Ich glaube über die realistischen Bedingungen von Tourleben haben wir schon zu Genüge gesprochen. Das ist alles.
Ja, das ist wahr.
Sehr, sehr traurig.
Das ist alles wirklich sehr, sehr traurig.
Nee, aber das ist, ich kann das total verstehen. Das ist echt ein Problem. Und ich glaube, mit Anfang 40 nochmal neu anzufangen, man muss zum Glück nicht neu anfangen. Man hat im Idealfall schon eine Familie am Start, um die man sich eh 50% seiner freien Zeit kümmern muss, mindestens. Ist viel Gefahr und so. Und die restlichen 40%, die man dann noch für Beziehungen und erotische Angelegenheiten hat, die kann man besser ausnutzen. Man ist, glaube ich, es ist weniger Gelaber und mehr Pragmatismus dann am Start, glaube ich.
Ja, aber deine ganzen Marotten lebst du ja aus mit 40. Zum Beispiel gibt es Leute, die sich die Oberarme jeden Morgen mit Kernseife einreiben und dann als Beispiel
keine Pflegeprodukte von Rossmann oder DM kaufen, sondern einfach immer sich selbst Sachen zusammenmischen nach so alten Hobbitek-Rezepten und so.
Ja, genau. Und dann brauchst du erstmal einen Partner, der da Bock drauf hat, der nochmal mit dir Lust hat, irgendwie selber die Hautcreme anzurühren in deinem Hobbykeller, weil du irgendwie mal den Spleen hattest, dass das gut ist. Oder dass du jeden Mittwoch irgendwie um 11 Uhr starke Furzerei hast und dann dich auf den Balkon stellst und die Nachbarschaft dran teilhaben willst. Oder irgendwas. Also
das gehört zu mir, so bin ich halt, das bin ich halt.
Ja, entweder du liebst mich so, wenn du mich liebst, dann lässt du mich hier auf dem Balkon furzen eine Stunde, jeden Mittwoch um 11. Als Beispiel nochmal. Oder irgendwas. Das ist ja so, du hast ja absolut, du hast ja komplett deine Marotten, genauso wie deine Sexualität, hast du deine Marotten komplett aus, also aus, lebst du aus, komplett.
Aber lass uns doch mal, wenn das jetzt nicht zu, wenn wir das hinbekommen, das jetzt nicht zu vulgär zu machen, weil wir um jetzt gleich 17 Uhr
senden. Ja, furzen darf man auch immer sagen, oder?
Nee, das meine ich jetzt nicht. Aber ich finde, das ist auch ein interessanter Aspekt, ein interessanter Themenkomplex, wie sich die Sexualität im Alter verändert und was es für, lass uns das doch mal besprechen, was es für Unterschiede gibt und was es für eine Entwicklung gibt, auch da, weil wir vielen jungen Leuten, die uns ja hören, Mut machen können, die jetzt, sag mal, Sexualität mit Mitte 20 gerade erst neu entdecken, wie wir das ja auch gemacht haben, Olli, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Ja, können wir gleich mal reden in der zweiten Stunde, wir müssen nämlich jetzt ein bisschen Werbung, Thomas Hübner hart hier schon mit den Hufen, meine ich.
Ja, sein Hufehahn, Thomas klingt heute erschreckend weiblich, muss ich sagen, ist egal.
Der hat ganz schöne Haare in den Hufen bekommen. Ja. Wir machen gleich weiter und dann erzähle ich dir mal, Jan, wie sich in den nächsten 7 Jahren deine Sexualität verändern wird.
Ja, und ich erzähle dir mal, was du vor 7 Jahren, wie geil das vor 7 Jahren war.
Okay.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey!
Hey Leute, Olli Schulz und Jan Böhmermann sind hier. Sanft und sorgfältig.
Pretty awesome, fresh from New York.
Ja, Radio 1. Und das Geile ist halt, es ist kaum Verzögerung. Die Leitung ist relativ
total
stable.
Gut, wir harmonieren wieder sehr gut. Das liegt auch daran, dass wir ein sehr harmonisches Thema haben. Was passiert im Laufe der Jahre mit der Beziehung, haben wir jetzt gerade drüber geredet in der letzten Stunde, ne?
Also wir haben angefangen mit Weltherrschaft, dann hast du deinen Beziehungstalk dazu gebracht und jetzt landen wir quasi, was passiert innerhalb einer Beziehung oder sexuell im Rahmen von Beziehungen? Also wie die
nicht nur sexuell entwickelt.
Ja doch, lass uns das ruhig mal auf Sexualität begrenzen, weil Sex sells. Dicke, dicke, dick. Und wir sind jetzt kurz davor, in 2 Wochen gehen wir, ich sag's nochmal, we are going national. Am Tag der Europawahl werden wir die erste nationale Sendung. Liebe Brandenburger, freut euch nicht zu früh. Es bezieht sich nicht auf die politische Einstellung, sondern national im Sinne von in ganz Deutschland. Die erste, dann ganz deutschlandweite Sanft- und Sorgfältig-Sendung veröffentlichen.
Bist du aufgeregt? Dann müssen wir nochmal, alle Gags verpulvern, die wir jetzt erzählt haben. Also in letzten
Einheiten. Das würde die Radio 1-Hörer besonders freuen, aber wir denken eh in Podcast. Ich denke an Podcaster.
Ich denke nur an Radio 1. Haben uns groß gemacht. Natürlich, wirklich. Ich weiß noch, als mich damals Robert Skopin hat mir über die Haare gestreichelt, hat mich in sein Büro gezogen, hat gesagt, so, jetzt erzähl mir doch mal alles, was du mal machen möchtest in deinem Leben. Und das war damals.
Ich hole kurz die Jogginghose aus.
Naja, und jetzt ist das so. Wir haben in der ersten Stunde gerade geredet über meinen alten Kumpel Thorsten, der sich nach 7 Jahren gemeldet hat, weil Iris Schluss gemacht hat. Und der hat mir erzählt, dass er nicht weiß, wie das Leben jetzt weiter funktioniert. Vor allem Iris hat ihm alles gemacht, ne? Iris hat dafür gesorgt. Und ja, er war, schön. Und das ist ja auch ein Problem. Das Gemeine ist, du bist der viele
Jahre.
Mein Handy ist die ganze Zeit aus. Du bist ja viele Jahre nicht sicher, ob die Beziehung irgendwie von Dauer ist. Und wenn du dann dir sicher bist, dass sie von Dauer ist, wenn das dann abreißt und du in so einem Mechanismus geraten bist, den du dir eigentlich auch nicht mehr so abgewöhnen kannst schnell, dann bist du nämlich da. Wie lernst du einen neuen Partner kennen, wenn die Trennung dann vollzogen ist? Wie organisierst du denn dein Leben, die Hobbys, die ihr zusammen gemacht habt, die sexuellen Vorlieben oder auch deine Spleens, die der Partner über viele Jahre ertragen hat, die musst du ja alle wieder neu sortieren und einen neuen Partner finden.
Man kann sich keine neuen Spleens ausdenken, sondern man hat ja die alten, die trägt man dann immer wie so eine Altlast. Man ist quasi so eine, man ist wie so eine Tafel, die nie richtig gewischt wird. Und man ist nie mehr diese frische Tafel, die man noch mit 14, 15 war, bei den ersten Beziehungsversuchen und so. Und irgendwann bist du so ein vollgeschriebenes Buch und auch so mit umgeknickten Seiten, wo auch schon mal so ein Popel auf einer Seite ist und so. Und das will auch keiner mehr. Wie so ein Antiquariatsbuch bist du eigentlich. Musst ein Liebhaberstück wirst. Du wirst ein Liebhaberstück.
Ja, das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass du, also man so eine eingefahrene Beziehung hat ja auch Vorteile.
Zum Beispiel, man muss sich keine Mühe mehr geben.
Nein, man kann
es
sich
ist egal, wie man aussieht.
Als Beispiel Nummer zum Beispiel, du kannst zum Beispiel auch 2 Stunden mit deinem Partner Auto fahren, ohne ein Wort zu reden und ohne dich dabei schlecht zu fühlen. Wenn du in einer frischen Beziehung bist, ein halbes Jahr oder so, und es kommt so eine Stille auf, dann denkst du, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas sagen, damit die Beziehung am Laufen bleibt. Oder ist unsere Beziehung schon vorbei? Und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen darüber, weil man nicht miteinander redet. Aber wenn man 7, 8 oder 15 Jahre zusammen ist und dann einfach mal 2 Stunden nebeneinander ist und ein Buch liest. Sag mal, in den ersten Jahren deiner Beziehung, hast du dich jemals neben deinen Partner gelegt und ein Buch gelesen?
Ja, ich bin ja eh so ein, beziehungsmäßig so ein,
ja, aber
ist eh schwierig. Aber
also, und was auch zum Beispiel geht, du kannst mit deinem Partner, mit dem du in einer langen Beziehung bist, in getrennten Betten schlafen, ohne dass man gleich denkt, oh, wir finden uns nicht mehr attraktiv, sondern einfach nur, ich will das Geschnarche nicht hören oder ich möchte gerne alleine liegen. So eine Sachen kannst du ja alles machen, das ist ja total super. Oder du kannst halt anfangen, einfach, wenn du so Tourette-Anwandlungen hast, habe ich manchmal, so im Auto zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, und dann wirklich richtige Hasstiraden gegen die anderen Autofahrer, das nimmt der Partner dir nicht über. Aber neuer denkt dann, also der neue Partner, da kannst du das alles erstmal nicht machen. Da musst du wieder dich von der guten Seite zeigen. Und das macht dann auch eine Krankheit vielleicht, weil du quälst dich ja. Das macht die grauen Haare oder da kriegst du irgendwie... Das ist ja das Gute daran, verstehst du? Dass du in einer langen Beziehung kannst du verwahrlosen und dich wohlfühlen dabei.
Ja, während genau.
Du noch, ja,
genau.
Aber auf eine positive, und du kannst ja auch all die schmutzigen Sachen, also sexuell, ja, das interessiert dich ja am meisten. Du kannst zum Beispiel das Nachspiel wegfallen lassen. Du musst nach dem Sexakt nicht mehr noch eine halbe Stunde eng umschlungen auf dem Bett liegen, um nochmal zu sagen, das war eben ganz emotional und toll, sondern du kannst danach sofort wieder in die Küche gehen und weitermachen irgendwie und die Lasagne-Schichten belegen. Mit den vollgeschmierten Händen.
Vorher die Hände. Nee, das Ding ist halt, es hat auch gar nicht so viel mit Liebe zu tun, sondern mit so einem reinen Pragmatismus. Man wird einfach irgendwann realistisch und denkt dann, ja Mensch, es ist halt, die Dinge, die unausgesprochenen Dinge sind allen irgendwie klar. Man muss dieses Beziehungsgetue lässt so nach.
Du hört man auch auf, die ganze Zeit Fotos von sich zu machen. Am Anfang diese ganzen Pärchen, überall Selfies zu zweit knutschend und so, ne? Und dann auch auf Facebook stehen, das ist mein Partner, wir lieben uns, wir stehen. Oder auch dann Facebook-Nachricht in einer Beziehung mit und dann 20 Daumen nach oben von Freunden, die sich freuen, dass du endlich einen Partner hast, weil du sonst allen auf die Nerven gegangen bist. Das ist gut, wenn das alles, ja, ist ja so. Ja. Das ist doch alles Quatsch. Und dann ist das schade. Deswegen lange Beziehungen haben echt verdammt viele Vorteile, ne?
Ja, aber haben auch verdammt viele Nachteile.
Welche denn? Nimm mir einen. Nachteil. Also was ist der große Nachteil einer Beziehung, einer gut funktionierenden langjährigen Beziehung?
Guck dir deinen Freund Thorsten an. Da bist du 41, hast 8 Jahre hinter dir und dann geht die in die Brüche. Wenn's kaputt geht, dann versuchen wir mal neu zu starten.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass Thorsten Iris kennengelernt hat, als sie 14 war und die jetzt mit 21 einfach Lust hat, nochmal was Neues in ihrem Leben zu erleben. Also, dass die einfach keine
Lust... Wir lachen, aber das ist ein moralisch... Es ist so ein Hagen-Räther-Lachen.
Es bleibt im Halse stecken, was natürlich auch nicht ganz stimmt. Iris war 16. Also, und trotzdem, die hat einfach nochmal Lust, die ist in Arbeitskollegen verliebt. Oh Gott, der wird mich hassen dafür, dass ich das alles erzähle. Die arbeitet bei der Krankenkasse, hat noch einen Typen kennengelernt und mit dem hat sie sich ein Jahr lang getroffen. Das war sogar Thema bei den beiden, hat er mir alles erzählt. Und jetzt,
wirklich?
Ja.
Die haben demütigend
für demütigen. Beide Beteiligten. Und dann hat sie sich entschieden für ihn wieder, für Thorsten, hat dann aber gemerkt, nee, also am Anfang war das so ein Wachrütteln der Beziehung, weil die wohl sehr eingefahren war. Und jetzt hat sie sich aber doch für den anderen entschieden, weil der auch mehr, glaube ich, auch auf ihre Musik steht und alles. Und
sie macht Musik?
Nein, also die Musik, die sie hört.
Ach so.
Techno.
Sie ist in so einer Mittelalter-Band.
Ja, und dann ist das halt auch gut, wenn, ja. Also für ihn ist das schlecht, für sie ist das gut vielleicht, ne?
Wie ist er denn optisch drauf? Haare?
Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur mit ihm geredet, er hat scheiße geredet, hat sich nicht gut angehört, ne? Und ich glaube, das ist ja auch oft so, dass dann auch die Männer verwahrlosen, weil die nicht wissen, wo die Klamotten im Schrank sind oder sonst irgendwas oder ihre Neurosen nicht ausleben können. Oder die brauchen auch einen, wenn jetzt der Thorsten alleine, wenn der auf dem Sofa sitzt und da ist eine Spinne an der Decke und die Iris ist nicht da, um die Spinne wegzumachen. Oder ein anderes Insekt. Fliege aus dem Wohnzimmer verjagen oder so. Und dann bist du da alleine mit dem ganzen Kram, ne? Und dann wird dir das alles zu viel, weil du hattest ein System. Die Menschen brauchen ein System. Hallo, ist New York noch da? Ich glaube, es ist tatsächlich die Leitung weggeklappt. Jan Böhmermann ist verschwunden, lieber Radio 1 Hörer. Jetzt bin ich gerade dabei hier und halt eigentlich so ein Pamphlet in die Leere, ne? Über die Menschen und wie das so ist, ne? Und Jan Böhmermann ist weg. Tja, geht doch nicht alles so einfach so, ne? Wir machen jetzt ein bisschen Musik, Werbung. Und darum gibt es auch ein bisschen was Frisches. Und dann sind wir gleich wieder da. Ich versuche, Jan Böhmermann wieder zu erreichen. Bis gleich. Hallo Jan, bist du wieder da?
Ich bin wieder da, sorry. Hier war gerade ein Shitstorm in New York.
Ich habe gerade ins Leere geredet, aber da bist du wieder. Ja, gut.
Ja, es war ein Shitstorm, weil die haben noch ganz alte Infrastruktur. Ist ja ein Riesenproblem. Wir investieren wenig in Infrastruktur. Und sobald ein kleiner Shitstorm kommt, fällt das Internet aus. In ganz New York, gerade eben, kurzzeitig. Ich bin wieder da.
Ja, Entschuldigung. Eine Frage mal. Jetzt hat sich der Thorsten seit 7 Jahren bei mir nicht gemeldet. Wir haben nicht ein Wort miteinander gesprochen. Soll ich mich jetzt verpflichtet fühlen, Thorsten an die Seite zu nehmen, um ihn wieder ins Leben einzuführen?
Nee.
Nee, oder?
Nein, auf gar keinen Fall.
Das ist doch nicht mein Problem. Der hat einfach, das ist ja auch so bei Leuten, die ihren Freundeskreis für ihre Frau dann verlassen sozusagen. Also die dann gar, dann auf einmal sind sie da und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen, so, ne? Kann das nicht auch beides funktionieren? Ist das nicht auch so altbacken, wenn man auf einmal, ja, ich bin jetzt mit Iris zusammen, ich kann euch nicht mehr treffen, weil Iris mag euch alle nicht.
Nee, das ist, ich würde einfach versuchen, sich einfach nicht zu trennen, das ist der eine Tipp. Da soll Thorsten einfach in kompletter Selbstdemütigung alles machen, was Iris will und einfach hinterherlaufen, Stalking und so. Ganz schlimm, dass alle Leute Mitleid haben.
Man kriegt am besten die Frau zurück, indem man sie wirklich bedrängt, dass sie zurückkommen soll. Das ist das Beste. Ich habe gehört, Frauen lieben das, wenn du Telefonterror machst, unangekündigt vor der Haustür stehst und auch eine Megaszene machst und einmal mit Drogen um dich schmeißt. Dann kommen Frauen am liebsten zurück zu ihrem Partner. Das klappt am besten.
Bei Männern übrigens auch.
Ja, bei Männern ist auch, wenn die Frau Alarm macht, richtig, und erzählt, dann klappt das richtig gut. Wenn die Frau psychomäßig abgeht und besoffen vor der Tür steht, mit einem anderen Mann auch noch, der den Typen zusammenschlagen will. Irgendwas, nee, ist alles, am besten man bleibt zusammen, ne?
Ja.
So wie
ja,
wir.
Am allerbesten.
So wie
ja,
wir.
Wir sind ja letztlich auch eine Art Beziehung. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Wir sind sehr aufeinander angewiesen. Wir sind wie so ein Ehepaar eigentlich.
Absolut. Würdest du denn, wenn ich auf einmal mit Luke Mockridge noch nebenbei was machen würde, eine Sendung, wärst du eifersüchtig, Jan? Wärst du eifersüchtig?
Ich wäre eifersüchtig. Ich wäre eifersüchtig und ich würde bei dir vor der Tür stehen. Ich würde dich dreimal die Minute anrufen.
Ich bin ja jetzt schon immer eifersüchtig, ne? Weil bei allem, was du machst, wo ich nicht dabei bin, bin ich eifersüchtig. Wenn du deine Sendung im Fernsehen machst mit ZDF Magazin hier, also mit, und dann ist der William Cohn wieder, denke ich, den Job hätte ich auch machen können. Oder wenn wirklich? Du da.
Willst du den Job machen?
Alles gemacht. Wirklich. Ich hätte so viel, und ich denke mal, warum hat er mich nicht gefragt? Oder auch wenn du dann hier.
Ich hab dich gefragt, dann hat das Management das nicht weitergeleitet.
Ach, Quatsch. Oder hier RTL, da deine Sendung mit der Bauerfight oder was das da ist, keine Ahnung, oder mit, keine Ahnung, wer alles dabei ist. Da, warum hat er mich nicht gefragt? Wir haben so, warum fragt er mich nicht? Oder auch wenn du irgendwie, ja, also jetzt der mit deiner momentanen Partnerin, da irgendwie diese zwei Patchwork-Kinder, die ihr euch aus dem Internet irgendwie bestellt habt, warum hat er das nicht mit mir gemacht? Und so, weißt du,
ich weiß, du bist ein guter Vater, aber du bist einfach. Ja, ich denke immer zum Beispiel, was diese Sendungen angeht. Ich traue mich immer nicht zu fragen, weil ich denke, da hat Olli bestimmt keinen Bock drauf. Der ist dann nörgelig und dann findet er das doof und dann fängt das an, langweilig zu werden für Olli. Deswegen halte ich mich lieber frisch, attraktiv und interessant, indem ich einfach mich nicht so ein bisschen rar mache.
Ja, aber, oder auch, dann guck mal, hast du einen Grimme-Preis gekriegt. Da habe ich mich gefragt, warum hat er mich nicht gefragt, ob ich auch einen will? Also echt jetzt, warum hast du mir nicht auch einen besorgt? Warum? Also, was ist, ja, warum hast du mich nicht gefragt, ob ich auch einen will?
Aber
also,
ich wurde gefragt, als die Grimme-Jury angerufen hat, haben mich gefragt, wer soll noch einen bekommen? Da habe ich gesagt, ja Mensch, hier, Philipp und Matthias, meine beiden Kollegen, machen ja auch immer viel Arbeit und machen das zusammen.
Ja.
Und ich habe nur deren beiden Namen gesagt, weil ich, wenn ich gewusst hätte, dass du auch einen willst, hätte ich dir natürlich auch einen organisiert. Ich weiß das doch immer nicht.
Ja, aber das sind ganz viele Sachen, wo du nie an mich, du denkst bei ganz vielen Sachen nicht an mich.
Ich hätte dir einen organisiert. Ich hätte dir einen besorgt. Ich schwöre es dir. Ich hätte dir einen besorgt. Wirklich.
Manchmal denke ich, das ist auch nur so, du hast das hier, weil du mit mir jemanden hast, der einfach zu bedienen ist, den man auch so ein bisschen lenken kann, weil er nicht so abgebrüht ist wie du, so Radioerfahrung, und dass du eigentlich mich ausnutzt, aber wenn du absahnst, dann bin ich nicht dabei. Wenn der Sack aufgemacht wird und die Geschenke reintrudeln, dann hält einer den Sack fest, das ist Jan Böhmermann, aber nicht Olli Schulz. Den Sack könnte man auch zu zweit festhalten und die Geschenke danach teilen.
Ja, aber dann musst du mir das einfach sagen. Ich weiß nicht, Olli.
Ich finde es irgendwie ungeil auch. Weil wir machen voll viel zusammen die ganze Zeit. Und auf einmal merke ich dann wieder hier, Jan Böhmermann hier Auszeichnung und da neues Projekt, neues Hörbuch mit Klaas Häufer Umlauf. Und wo kommt mal was mit Olli Schulz? Ich bin immer gut genug, hier am Radio zu sitzen, am Mikrofon und irgendwie Reaktionen zu zeigen auf deine ganzen kranken Stories.
Ich weiß gar nicht, warum du jetzt hier so eine Szene machst, Olli. Halt dich mal ein bisschen zurück, ehrlich gesagt, ganz im Ernst. Wer ist denn von uns hier der der Indie-Slacker, der Typ, der sich zurücknimmt, der mal ein bisschen Auszeit braucht, dem immer alles zu viel wird, der sagt, ich bin jetzt mal 2 Wochen mit dem Auto in Brandenburg und meld mich dann nicht und so.
Ja, aber wenn du Fame rumkommt, bin ich am Start. Wenn Fame und Kohle rumkommt, bin ich immer am Start, das weißt du doch. Ach man, ey, wir machen mal Musik.
Mensch, Olli.
Ich muss mal runterkühlen. Nee, ich will runterkühlen
uncool
jetzt.
Uncool finde ich
jetzt
das.
Jetzt will ich mal runterkühlen gerade.
Ja, wenn
Musik.
Auch mal nötig.
Jetzt Musik.
Hier kommt was von Manowar. Man, und das, weißt du, und das finde ich einfach respektlos von dir.
Aber so.
Wir sind schon wieder auf Sendung.
Ja, ja.
Aber der Sex ist gut. Das kann ich, muss ich sagen.
Ich habe einfach Angst, dass mir die Fälle wegschwimmen, weil du bist jünger als ich und du bist auch viel mehr Medienfamilie, also da angekommen. Aber, und bei mir, was machst du in 2 Jahren, wenn alle so, was ist eigentlich aus Olli Schulz geworden? Und dann sagst
Olli, das wird anders sein. Das wird alle,
Iris hat Schluss gemacht.
Olli hat mich angerufen, der sieht sehr schlecht aus. Die Haut ist ganz wie so ein Kammerbär sieht er aus dem Gesicht. Und er ist ja beziehungsmäßig total abgestürzt, seit Iris nicht mehr da ist.
Fußnägel wie Schiffsledden inzwischen, der ist völlig verwahrlost.
Olli kann ja nur noch Crocs tragen, die er vorne aufgeschnitten hat, weil er sonst nicht mehr mit den Fußnägeln. Olli, die sind mittlerweile so dick geworden, die Fußnägel. Die kann man nicht mehr, kannst du höchstens noch mit einer Gardena Heckenschere kannst du da ran.
Die musst du überbacken mit was Fleischfarbenem. Damit das aussieht wie ein verlängerter Fuß ohne Zehennägel.
Oh, mein kleiner Hobbit, Olli. Das ist aber schön, dass es dich trotzdem schön, dass es dich gibt. Und dass wir auf eine Art immer noch. Wir sind. Es ist eine Amor-Fu. Es ist viel Gestreite, aber dann hat man sich mal einen Tag lieb und dann wird wieder rumge.
Und so ist es halt wie auch in einer richtigen Beziehung, ne? Und das ist das Gute.
Der eine Tag guter Sex macht die 2 Wochen Terror wieder wett.
Wenn ein Partner von uns beiden, also den anderen verlässt, also wenn du verlassen wirst von deinem Partner oder ich von meinem, dann haben wir uns. Wir haben einen Fallschirm der Liebe.
Ja, wir fallen weich.
Wir haben einen Fallschirm der Liebe aufgebaut, wir beide. Sag mal, Jan, stell mir vor.
Das, wenn du zwischenzeitlich so ins Falsett abgleitest, das finde ich immer schön.
Jan, hör mal, wie ist denn das denn? Wie ist denn, das ist ja schon fast Fidi-mäßig gerade bei dir.
Ja. Wie Fidi. Hallo, Olli, hier ist Fidi. Wo ist Olli? Bumsi, bist du's?
Mir ist Bumsi.
Hallo Bumsi, lass ich mal drüben kommen.
Ich glaube, wir müssen mal kurz einschreiten. Die beiden waren so ein bisschen...
Wieso?
Nein,
Die
haben sich gezankt.
Wieso 2 Kerzen?
Aber das würden wir nie machen.
Das wird nicht passieren bei uns. Wir beiden streiten uns nicht.
Na, liebe Radiohörer, hier sind die beiden Handpuppen im Radiohörer.
Hallo, wir sind, muss man mal dazu sagen, wir sind eine pfiffige Idee von Radio 1. Wir sind die beiden ersten Handpuppen im deutschen Radio. Mein Name ist Fidi und du bist Bumsi.
Ich bin Bumsi.
Ja.
Wir haben in der SR-Radio schon, wir treten dann immer ein, wenn es bei Olli und Jan nicht so gut läuft.
Wenn es inhaltlich ein bisschen dünne wird, kann man ruhig mal sagen.
Wir haben zum Glück nicht so eine Beziehungsprobleme, weil bei uns sind die Fronten vor allem angeklärt.
Man kann sagen, die Fronten sind verhärtet, aber das wäre auch ein bisschen falsch. Ich bin derjenige, der immer oben liegt und du bist derjenige, der immer unten oder auf der Seite, auch wenn ich oben liege.
Und mit der Treue, das ist nicht so schlimm bei uns beiden.
Nee, wir haben eine offene Beziehung. Also offen. Jeder ist offen, aber keiner macht's, weil... Es ist quasi wie im Kalten Krieg. Jeder hat Atombomben, aber keiner setzt sie ein.
Ja, das Problem ist, keiner will mit einer Handpuppe schlafen.
Ja, weil... ich glaube, ich habe eine Hand im Arsch. Im Po. Du auch. Bumsi, du auch. Du hast auch eine Hand im Po. Und Erwachsene ebenso.
Sag mal, Fidi.
Hä?
First Date, ne?
Ja.
Wie war das bei dir damals?
Ich habe immer nur Second Dates. Das erste lasse ich direkt aus.
Und was passiert beim Second Date?
Ja, fummeln natürlich. Das ist doch viel besser, wenn man das erste auslässt, wo man nur dumm rumlabert und man direkt zur Second Base kommt, sag ich mal so.
Nee, ich war damals mit Caroline im Kino und die hat mir versprochen, dass sie mir zwischen die Beine kennen will. Also bei Cocktail, dem Film mit Tom Cruise. Und dann hat die mir gesagt, wenn ich mit ihr in den Film gehe, dann fährt sie mir zwischen die Hand.
Ja, ich weiß. Aber du hast doch gar keine Beine, Bumsi.
Das war das Problem, dann hat sie sich getroffen und ihre Hand ist ins Leere
gegangen. Das ist natürlich ärgerlich, aber da muss man doch vorher sehen, was man, ich sag mal, what you see is what you get, du musst doch vorher sehen, was du versprichst, Fidi. Du kannst doch, Bumsi, Entschuldigung, ich bin Fidi. Du hättest vielleicht an ihren Fingerchen saugen können mit deinem plüschigen Mund, das ist doch was.
Ja, naja, aber eine Wille hat dich dann nicht mehr mit mir getroffen und seitdem...
Du, Bumsi, Bumsi, ja. Bumsi, eine ganz kurze Frage. Ich habe gehört, dass Olli und Jan demnächst Nationalisten werden, national gehen. Und die machen ihre Sendung dann bundesweit. Und ich habe gedacht, das wäre doch eine Möglichkeit für uns, die Gelegenheit, die Gunst der Stunde zu nutzen und entweder eine Sendung dann bei Radio 1 zu bekommen, ja, oder in der bundesweiten Sendung endlich mal eine größere Rolle zu spielen.
Ja, also ich wollte mit Jan und Uli mal darüber reden, dass wir vielleicht eine eigene Kolumne kriegen.
Ja, ich würde eine eigene Kolumne jede Woche gut finden. Ich würde mich über Mode interessiere mich für Fashion, Hosenmode.
Fidi. Wir sind Handpuppen und wir sollten in unserem Metier bleiben, deswegen bin ich der Meinung.
Kolumne.
Wir machen eine Kolumne über die schönsten Handpuppen der Welt.
Puplumne.
Wer ist denn deine Hand? Wer war immer dein Vorbild in der Handpuppenszene?
Herr von Bödefeld. Er sah aus wie ein Typ, aber sprach wie eine Frau. Das war mir immer sehr nah. Er war unsympathisch. Und wusstest du, dass Herr von Bödefeld bei einem Lagerbrand in der Sesamstraße, wo die Puppen alle gelagert waren, eine schreckliche Katastrophe. Das war schrecklich.
Ist er verbrannt?
Es war verbrannt und er wurde als einziger nicht wieder aufgebaut. Tiffy und Samson, alle neu. Aber Herr von Bödefeld, der wurde, weil die keinen Bock hatten, die Lizenzgebühren zu bezahlen.
Also meine Handpuppe ist immer Nepomuk von Hallo Spencer, das ist mein Vorbild. Den habe ich auch schon privat getroffen. Fidi. Sag mal, wollen wir noch ein bisschen Musik machen?
Darf ich noch was? Ich würde mir gerne was wünschen.
Was willst du
denn? Wir gerne von Olivia Newton-John und John Travolta. Die von The One wünschen.
Wir machen Werbung, Musik und dann geht's gleich weiter.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Also auf Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, geben wir nicht so viel. Wir geben Liebe auf die Freundschaft mehr.
Sag mal, die Handpuppen schon wieder hier gewesen gerade, ne?
Das gibt's doch gar nicht. Die übernehmen hier. Sind wir hier bei der Schwarze Kanal?
Na,
ist das hier Radio? Ist das hier Piratensender?
Das
gibt's doch gar nicht.
Die Sendung kommt immer so rüber, als hier zwei Vollpfosten einfach. Also das Mikro wird angeschaltet und die können machen, also irgendwas labern, machen können, was sie wollen.
Das wird sich ändern, wenn wir hier bundesweit gehen. Dann wird hier ein neuer Zug reinkommen. Das ist sanft und sorgfältig, liebe Radio 1-Hörer. Das vorletzte Mal ausschließlich für Sie in Berlin und Brandenburg. In zwei Wochen dann überall in ganz Deutschland.
Wir haben neue Kolumnen. Wollen wir eigentlich dann die großen fünf wieder einführen? Das war ja.
Würde ich sagen. Ist ein Riesenhit gewesen. Wir führen die großen fünf ein, aber noch nicht nächste Woche, sondern nächste Woche machen wir die großen fünf erst am übernächste Woche, wenn es losgeht.
Genau. Und nächste Woche machen wir nochmal exklusiv für alle Radio 1-Hörer eine ganz besondere Sendung, wo wir über unsere schönsten Momente philosophieren werden.
Genau, sozusagen Worst of, was uns am schönsten in Erinnerung geblieben ist aus all den Jahren. Wir haben anderthalb Jahre lang schon, fast zwei Jahre machen wir die Sendung schon. Und Olli, weißt du eigentlich, dass wir noch keine einzigen vernünftigen Pressefotos haben? Das wird sich auch ändern.
Ja.
Wir müssen mal einen Termin finden. Ich möchte gerne, dass wir von wie Jim Rakete oder sowas mal richtig.
Ich habe tatsächlich einen Spitzenfotografen, der hier in Berlin ansässig ist, der unsere Fotos machen könnte.
Was hat er denn für eine Kamera?
Eine sehr, sehr gute Kamera. Er macht wahnsinnig gerne Erotik-Sachen.
Hä?
Aber er macht Spitzenfotos. Er hat mich in Olli schon mal.
Ästhetische Erotik-Sachen.
Genau. Zum Beispiel so, wenn die Beziehung eingeschlafen ist und sie wollen ihren Mann überraschen, dass die sich so in so einer Industriehalle auf so einem Eisenträger nackt fotografieren lassen.
Und wollen wir das auch machen, dass wir uns so einmal so hinreißen lassen, für ein Fotoshooting zu irgendeinem Quatsch, den wir nie wieder aus den Fotodatenbanken bekommen, weil das dann ab sofort immer die Fotos sind, die man nimmt, wenn man irgendwas, was wir machen, illustrieren möchte.
Das ist das Schlimme tatsächlich. Bei mir werden immer noch Fotos von 2003 reingestellt. Aber googeln dann, das erste Bild ist irgendein altes Bild von 2013, dass ich aus, als wenn ich die ganze Nacht mit dem Kopf zwischen Hammer und Amboss geschlafen habe. Und ist immer noch das Pressefoto von mir. Das ist echt wahnsinnig unangenehm.
Ja, aber das ist diese neue Eitelkeit. Früher waren wir nicht so eitel.
Früher waren wir nicht so eitel, genau.
Aber früher waren wir noch jünger. Ne? Mittlerweile kommt es auf jedes Jahr an. Da muss man eigentlich alle drei Monate ein neues Set Fotos machen, weil man sich so verändert durch diesen Alterungsprozess. Ist ja so viel Genetik im Essen. McDonald's hat wieder endlich genetisch verändertes Essen im Programm.
Finde ich
Chicken gut. Chicken McNuggets und der Chicken Burger. Da werden die Hühnchen wieder gefüttert mit genmanipuliertem Essen. Das ist endlich wieder ein bisschen Fortschritt ins Essen. McDonald's geht's ja nicht so gut und das ist eine schöne Idee gewesen von McDonald's Deutschland. Einfach mal die Kohle einzusparen und ein kleines bisschen billigeres Futter den Hühnern zu geben. Mal so einen Gentechnik-Burger machen.
Noch schlimmer geht's ja wohl Burger King gerade nach dem Wallraff,
Günter Wallraff, also wirklich, guck, du kannst in jedem, auch im Spitzenrestaurant, da findest du eine Ratte unter der Fritteuse. Ist wirklich so.
Findet man in jedem Spitzenrestaurant eine Ratte unter dem
Hast du nicht Ratatouille gesehen?
Also. Habe ich gesehen, guter Film. Guter Film. Sehr, sehr guter Film.
Also zwei 30-jährige Ratatouille für einen echten Film. Ja, sehr realistischer Plot. Und ich meine, kann ja wirklich sein, dass bei vielen Sterneköchen eine Ratte unter der Kochmütze steht.
Ich fand den Film total schön, Ratatouille.
Finde ich auch super.
Ist super. Ja. Das Problem ist, dass es meine... Ich heule auch immer noch bei diesen ganzen... Die kriegen mich emotional, diese Filme. Wenn die gut gemacht sind, so eine Monster-AG oder sowas, die kriegen mich. Die machen mich fix und fertig. Ne? Oder auch Kapp und Kappa damals. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Kennst du Kapp und Kappa noch mit dem Fuchs? Und oh Gott, ich habe so geheult. Und neben mir saß meine Mutter, ich wollte nicht heulen. Und
Mein erster Film, den ich im Kino gesehen habe, war Daffy und der Wal. Im Kino fehlgesagt.
Ich habe noch nie gehört. Daffy und der Wal. Daffy und der Wal.
Ja, das war eine Frau, eine Freundin, ein Mädchen, ein attraktives Mädchen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Schauspielerin, mit Sommersprossen und so. Und der beste Freund von ihr war ein Wal. Und die hat den dann, ein großer Wal aber. Und dann hat sie den gerettet, irgendwie sowas. Aber ich war auf jeden Fall nur ins
Mädchen. War das Zeichentrick?
Nee, es war echt. Es war so ein bisschen auf dieser Free Willy-Welle.
Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt wie ein billiger Nachklatsch von, Abklatsch von,
Ich glaube, es war vor Free Willy. Es muss irgendwann Ende der 80er Jahre gewesen sein. Ich war da wirklich mit dem Fahrrad ins Kino Fegesack gefahren, 5 Minuten von mir zu Hause und danach noch ein Eis bei Agnoli gegessen und dann ganz gerührt aus dem Kino. Ich bin auch 2-3 Mal drin gewesen, weil ich in die Hauptdarstellerin verliebt war. Der zweite Film war dann direkt Otto der Film. Oder nee, Otto der Außerfrisch.
Da hat sie mitgespielt?
Nein, da war ich dann alleine im Kino in Fegesack. Das gab. Mittlerweile gibt's diese kleinen Kinos nicht mehr. Da sind heute alles Rewe City Märkte drin in diesen alten Kinos. Entseelt. Sie wurden entseelt und es ist kein kultureller Ort mehr, sondern nur noch ein Ort des Konsums.
Ja, vor allem ich gehe nicht mehr ins Kino, weil die Leute alle Handy. Also die machen. Ich war im Kino, da haben die alle telefoniert. Ist kein Witz. Haben dann auch so leise zwar nur so. Ja, ich kann gerade nicht. Ich bin im Kino.
In welchem Film waren wir nochmal zusammen in Berlin im Cinestar? Wir waren einmal im Film zusammen gesehen.
Ja, weißt du das noch? Stimmt. Wir waren mal zusammen im Kino und haben einen Film gesehen.
Da hatte ich irgendwie...
Das war eins unserer wenigen privaten Treffen. Also
und ich war in Berlin und hatte auch Zeit und wir hatten beide Langeweile. Dann haben wir gedacht, was machen wir, wo wir uns nicht unterhalten müssen. Komm, wir gehen ins Kino.
Genau.
Wie so ein altes Ehepaar.
Und dann haben wir einen Film gesehen, engen großen Knaller haben wir uns angeguckt.
Ja, genau. Ich weiß noch, dass davor diese komische Bundeswehrwerbung mit Til Schweiger lief. So 10 Minuten lang Til Schweiger für seinen neuen Film...
Stimmt.
Dreifingerhand, war dann in Afghanistan und hat irgendwie den Soldaten Mut zugesprochen und so, weil er ja ein Volkskünstler ist, auch für die Soldaten. Obwohl jetzt mittlerweile mit Blick auf den Dritten Weltkrieg, der ja kurz vor der Tür steht, finde ich das gar nicht so schlecht, dass Til Schweiger ein bisschen unsere Soldaten einpeitscht, weil die haben verlernt, wie Weltkrieg geht. Und da muss man wieder ein bisschen Zug rein in die Truppe. Ich finde auch gut, dass die Wehrpflicht eingeführt wird. Wären wir eigentlich befreit von irgendeiner Wehrpflicht? Weil wir haben es ja schon gemacht, wir haben ja schon Zivildienst gemacht. Oder müssen wir nochmal ran?
Ich glaube, wir müssen hier ins Lazarett, wir müssen auf Schlachtfeld die Arme und Beine einsammeln.
Oder Truppenbetreuung.
Truppenbetreuung. Ja, so Spaßmachermäßig so. Da hätte keiner Bock drauf.
Nee, da bleibt das Lachen im Halse stecken. Und das glaube ich, wehrkraftschädigend, wenn das Lachen im Halse stecken bleibt, dann können die Leute nicht mehr richtig gut schießen. Du, hast du gehört, dass das ist ja schon ein bisschen eine alte Nachricht, aber berührt dich das genauso wie mich, dass Adam Driver, der männliche Protagonist aus der Serie Girls, die ich trotz ihrer handwerklichen, miserablen Schnitte und furchtbar.
Kenne ich viele, filmisch, die das gucken.
Aber filmisch eine absolute Katastrophe. Ein Schnittfehler reiht sich an den nächsten. Man kann es kaum gucken vor lauter Continuity-Fehlern. Und dass der männliche Hauptdarsteller Adam Driver, dass der neue Bösewicht des neuen Star Wars Films wird, der Weihnachten 2015, also nächstes Jahr ins Kino kommt. Und das ist so eine abseitige Besetzung, weil das so ein komischer, skurriler Typ ist. Das ist und J.J. Abrams macht den neuen Star Wars, was bedeutet, in jeder zweiten Szene ist ein Lensflare drin und
ich bin nicht so großer Fan von J.J. Abrams, muss ich sagen. Obwohl ich Lost, ich liebe ja Lost, aber da hat er ja auch nur die erste Staffel mitgeschrieben und danach
und
hat er
die Star Trek Filme
habe ich nie gesehen. Ich mag Star Trek nicht.
Er ist für mich der neue Steven Spielberg.
Ich hab Cloverfield gesehen, finde ich okay. Dann habe ich gesehen. Der
war schon gut.
Ja, das ist ganz. Ich finde, der macht aber mehr Effekt, Hascherei, aber wenig Substanz. Das ist das Problem. Abgesehen von Lost.
Das hat man ja Spielberg auch vorgeworfen, bis er schön das Liste gemacht hat. Und ab da war quasi alles okay. Und da ist er wirklich wahrhaft große geworden. Und ich glaube schon, dass das noch kommt. Ich glaube, dass J.J. Abrams irgendwann diesen reinen Kommerzkino
entflieht.
Aber ich weiß nicht, ob wir uns über Filme unterhalten dürfen oder ob Knut Elstermann jetzt schon Beschwerdememo an Robert Skopin schreibt. Aber hey, wir machen uns schon mal fit für die bundesweite Ausstrahlung.
Freust du dich auf Star Trek? Also nee, Star Wars?
Star Wars, ja, ich glaube schon. Ich hoffe, dass Jar Jar Binks eine große Rolle.
Ich habe ja gehört, dass die ganzen großen alten Protagonisten auch eine Gastrolle auf alle Fälle haben. Harrison Ford, ja. Mark Hamill, Carrie Fisher, alle am Start.
Ja, sind sie alle. Und Adam Driver, der neue Bösewicht. Max von Sydow.
Max von Sydow, der ist auch uralt, aber großer Schauspieler, tolle
Sith
Filme
Lord,
gemacht.
Wahrscheinlich Sith Lord. Und Andy Serkis, der Mann, der Gollum gespielt hat und auch die Affen aus Planet der Affen, wird auch irgendwie wieder so eine computeranimierte Figur. Wahrscheinlich macht er den Todesstern oder so.
Und wie ist das eigentlich? Machen die jetzt, also ist das dann von bei Star Wars, dass die Nacht, also die Filme danach, genau. Also spielt die das dann weiter nach dem, nach den...
Der erste Star Wars Film war ja der allererste von, ich glaube, 78 oder 79, ja. 78.
77.
Der erste von 77 war Teil 4.
Ja.
Dann kam
5 und 6.
79 war, glaube ich, 5.
Imperium schlägt zurück war 5.
Und 73 war Rückkehr der Jedi-Richter, war 83, relativ spät, nach E.T.
Ja.
Der kam, das war, ist dann Teil 6. Und der, dann die danach kamen, die Ende der 90er Jahre.
Die waren 1, 2 und 3.
Genau. Und jetzt
die kamen nicht Ende der 90er, die kamen jetzt in den Nullerjahren raus.
Nuller, jetzt, Entschuldigung.
Okay, und meinst du, dass Steven Spielberg bzw. George Lucas, nicht Spielberg, dass Lucas das alles schon geplant hatte, 77?
Nein, der hat die Rechte verkauft an, das ist alles Disney jetzt. Alles, was jetzt, wahrscheinlich tritt Goofy auch auf in einem Teil. Oder irgendwie...
so wie Jar Jar Binks, der auch super beliebt war.
Oh, was für... Aber das war doch eine George-Lucas-Idee. Also es kann sein, also J.J. Abrams hat wirklich die letzten 2,5 Star-Trek-Filme extrem gut besetzt und sehr sensibel diesen heiklen Fanstoff angegangen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es mit Star Wars ähnlich macht. Und was für eine große Ehre, also was für ein tolles... Was für eine tolle...
Ich finde das aber auch nicht gut, dass ein Regisseur, der macht das Star Trek, dann macht das Star Wars, lass ihn noch die Indiana Jones Filme machen oder macht er den Weißen Hai nochmal. Dass so einer nochmal alle großen Knaller aufarbeitet, das ist auch irgendwie... Ich finde das, du bist ein junger Regisseur, du willst doch deine eigenen Visionen nach vorne bringen. Wo sind denn die großen eigenen Visionen von J.J. Abrams? Lost war ja auch gar nicht so richtig seine, also die Serie, seine Vision. Der hat ja nur die Ursprungsidee gehabt, hat sie aber nicht zu Ende geführt. Ich finde das irgendwie besser, wenn du als junger Regisseur, so schau dir Bryan Singer an, 1995, erster Film gewesen, die üblichen Verdächtigen, Drehbuch selber geschrieben, Film selber gemacht, Regie, Klassiker gewesen, Tarantino, Reservoir Dogs, selber Regie geführt, selber Drehbuch gemacht mit Roger Avery zusammen. Ich finde sowas viel besser, wenn jemand sich tatsächlich die Mühe macht und seinem ersten Film da gleich so einen Knaller macht. Und J.J. Abrams, der arbeitet immer so Stoffe auf. Das ist irgendwie, finde ich, das... Ich finde, du willst ja auch nicht die alten Gags von Karl Dahl nochmal aufarbeiten wollen, oder?
Ja, aber ich meine, es war doch mit Steven Spielberg auch nicht anders. Der hat doch, hat er nicht auch angefangen als, hat er nicht auch so ein Franchise, der war,
wie hieß er mal? Spielbergs erster Film hieß, glaube ich, Duell. Das war
nein, der aber der hat vorher Regisseur von einer Fernsehserie und ich überlege gerade, wie heißt die nochmal?
Habe ich keine gesicherten Informationen.
Der war vorher Regisseur von einer Fernsehserie, wo er, ich sag's dir sofort, ich guck
mal kurz. Kannst du mir gleich sagen, wir müssen ein bisschen Musikverkehr, nur Musik machen und dann sind wir nämlich gleich nochmal da mit dem heißen Block und dann reden wir nochmal über die großen Momente von Steven Spielberg und wie das so ist, wenn man lange eine Beziehung hatte und dann auf einmal wieder neu, also wenn nach der Trennung und über Weltherrschaft und...
Ja, bis gleich.
Bis gleich.
So, ich weiß es. Olli?
Ja?
Ich weiß es. Twilight Zone war eine Serie und Steven Spielberg hat da die ersten
Unendliche Schattenlichter, fand ich damals. Unheimliche Schattenlichter. Twilight Zone, sensationell. Kennst du noch den Film, wo auch Dan Aykroyd mitspielt?
Nee, ich glaube, es ist falsch. Ich erinnere mich nicht. Nee, auf jeden Fall, bevor er Filme gemacht hat, hat er Fernsehserien gemacht.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie viele Serien er gemacht hat, weil sein allererster Film war, glaube ich, von 73, 74 Duell. Und das ist ein super Film, wo ein Typ mit einem Auto irgendwie fährt, so ein Pendler, und wird auf einmal von einem Truck verfolgt. Und du siehst den ganzen Film lang nicht den Fahrer im Truck. Und dieser Truck taucht immer wieder auf und jagt ihn. Sensationeller Film, 80 Minuten lang, Spannung pur, liebt man immer noch, habe ich sehr, sehr oft gesehen. Ganz toller Film. Ich weiß gar nicht, ob es der allererste war, es war einer seiner ersten Filme.
Was war sein letzter Film?
Der letzte Steven Spielberg-Film.
War Lincoln, ne?
Lincoln, genau. Habe ich nicht gesehen, hat mich nicht interessiert.
Ja. Habe ich gesehen, fand ich leider,
es hat ein wahnsinniger Oscar. Aber mich interessiert das auch schon wieder nicht, weil Daniel Day-Lewis dann irgendwie 5 Jahre in die Rolle von Abraham Lincoln...
Genau. Es ist sehr angestrengt. Es ist ein bisschen wie Judith Holofernes, wenn Judith Holofernes Musik macht.
Findest du?
Für mich ist Daniel Day-Lewis ist der amerikanische Judith Holofernes. Nein, Quatsch. Nee, das ist was völlig anderes. Sie macht schon leicht mit leichterer Hand, aber es hat immer was sehr Künstlerisches bei Daniel Day-Lewis, finde ich auch. Man kriegt es nicht so richtig rausgekerchert. Der müsste mal eine richtig gute Komödie spielen, wo er extrem locker und entspannt ist und nicht immer dieses schwere, ich will mit jeder zweiten Hauptrolle einen Oscar gewinnen Ding.
Ja.
Chasing the Dragon.
Chasing the Dragon? Also hi, das ist ein Slogan. Okay. Und was heißt eigentlich?
Genau wie, das müssen wir auch mal einführen in Deutschland. Jumping the Shark.
Jumping the Shark heißt auch, wenn man über den Höhepunkt hinweg ist und dann versucht immer noch weiter einen draufzusetzen oder so, ne?
Genau, benannt, glaube ich, nach, wie heißt diese Serie nochmal mit Fonzie? Na, wie heißt die Serie? Amerikanische Serie?
Rauchende Colts. Western von gestern.
Moment.
Rauchende Colts. Der Mann in den Bergen.
Es ist ein Happy Days. Und gespielt von Henry Winkler, der auch bei Arrested Development den windigen Anwalt der Familie Bluth gespielt hat.
Ja.
Und der ist in einer Folge von Happy Days als Fonzie, seiner Paraderolle, glaube ich, in Lederjacke mit Wasserschienen über den Hai gesprungen. In irgendwie Staffel 5. Und das war so der Moment für die Fans der Serie, wo alle gedacht haben, jetzt geht denn der Stoff aus. Die Serie ist Jumping Over the Shark. Und seitdem heißt es Jumping Over the Shark, wenn etwas, was uns auch passieren kann, vielleicht auch schon passiert ist, dass unsere besten Tage vorbei sind und wir nur noch anfangen, uns selbst zu reproduzieren, so oft wie wir Geschichten dann wiederholen zum Beispiel.
Ja, das ist ja das, die täuschende Gefahr. Die kann uns ja nicht passieren, weil wir in 2 Wochen bundesweit senden mit neuen
Rubriken. Alles nochmal komplett neu. Komplett neu.
Richtig.
Ganz was anderes.
Dann sind wir auch richtig vorbereitet für die Sendung.
Mit einer Band. Mit einer Band. Mit einem weiblichen, attraktiven Sidekick.
Wirklich?
Sag ich jetzt einfach mal. Immer die Erwartungen hochhängen und dann die Erwartungen unterlaufen, habe ich von Harald Schmidt gelernt.
Verstehe. Und was machen wir noch Neues? Gewinne in jeder Sendung.
Es gibt jede Sendung 1 Million Euro zu gewinnen, bezahlt von Robert Skopin privat. Und ein Abendessen mit Dagmar Reim. Einfach mal so ein Feedback-Abendessen. Einmal die Woche.
Super.
Auf Kosten des RBB.
Bist du schon aufgeregt? Denn deswegen schonen wir uns auch. Wir fahren jetzt gerade heute eine ziemliche Sparflamme, wenig Einspieler, wenig Gags, noch nicht mal Hintergrundmusik. Das liegt daran, dass wir alles jetzt erstmal horten, ne? Wir horten das jetzt erstmal alles, ne?
Ja, wir sind Content-Horder.
Und dann schießen wir sie frontal ab von vorne. Dann geht's richtig
rum. Dann wird's hier richtig abgehen. Wir werden so richtig das Radio revolutionieren. Wir werden mit Worten so spielen, dass sie denken, sie sehen uns.
Genau. Wir werden physisches Radio
materialisiert. Unsere Worte werden zu Menschen vor ihren Augen. Wir werden quasi das Lebende hören, quasi wie ein Hologramm eigentlich.
Und
Radio Next Generation stellen wir auch auf der IFA aus. Ganz was Neues.
Und in jeder Sendung gibt es eine interaktive Schnitzeljagd. Das heißt, Sie müssen sich an den Rechner begeben, können dann über Twitter und Facebook witzige kleine Links von uns kriegen und die führen Sie dann zu dem 1 Million Hauptgewinn. Also wenn alles gut läuft.
Und es kommt endlich wieder Roncalli-Feeling bei uns auf.
Scientology reinkommen, Roncalli, das machen wir nicht.
Ist doch nur einer. Der Patrick Philadelphia, der Betriebsleiter, ist doch nicht bei Scientology. Ein alter Zirkus Kronemann. Nee. Ganz seriös.
Roncalli-Feeling. Wenn du so ein Zirkusexperte bist. Ja, das ist ein alter Zirkus Kronemann. Ja.
Genau. Und es wird Roncalli-Feeling. Ein bisschen wie die Clowns-Magie. Ein bisschen mehr Glitzer.
Ich hasse Clowns. Hast du
letzte Woche schon mal erzählt?
Ich hasse Clowns.
Angenommen, du bist ein Chef von einem Betrieb.
Ja.
Und es geht um einen Job. Und du hast einen einarmigen, eine schwarze Frau und einen Clown. Und die sind alle drei gleich qualifiziert. Wen willst du nehmen?
Den einarmigen schwarzen Clown. Nee, ich weiß es nicht, wie ich nehme. Du würdest den Clown nehmen, weil der Clown kann gleich Frau sein und einarmig.
Ja, und der Clown könnte selbst aus seiner Einarmigkeit immer noch eine lustige Situation machen. Und der Einarmige selbst, da weiß er nicht, ob er damit jetzt hadert.
Der Einarmige hat sich mit seinem Schicksal abgefunden und macht Witze darüber.
Glaube ich nicht. Der Einarmige, also wenn er kein Clown ist, ist das schwierig. Wenn er Clown ist, kann er damit auf jeden Fall das ironisch sprechen und kann damit einen Scherz machen. Und
warum kannst du denn die schwarze Frau machen, den Job, Jan?
Nee, ich stelle dir die Frage, jetzt kommen wir nicht mit so einer Gegenfragenummer. Du musst dich jetzt entscheiden, welches Fettnäpfchen du dich setzen willst mit dem ganzen Körper.
Ich erstmal.
Hast du gerade dein Handy entriegelt?
Ja, hat man das gehört?
Ja.
Ich wollte nämlich.
Du bist aber schon ganz schön mit dem Kopf im Feierabend, mein Lieber. Nee, hallo.
Ich wollte noch ein bisschen.
Ich gehe jetzt gleich schön auf den Times Square und stelle mich mit der Gitarre nackt dahin und lass mich von Touristen angucken.
Ich wollte jetzt einfach die Abschlussmelodie, weil wir machen heute Abschlussmelodie. Hä? Und die wollte ich jetzt langsam mal abfeuern und dann wollte ich langsam.
Aber ich bin in New York, ich möchte gerne meine Abschlussmelodie.
Na, dann mach.
Warte, ich muss die noch erstmal suchen.
Super gut vorbereitet.
Das ist. Ich hab's gleich.
Ja.
So. Also, 1, 2, 3, 4.
Hey! Ja, liebe Freunde, auch der schönste Sonntag geht mal wieder vorbei.
Ja. Mein Name ist Jan Böhmermann, ich befinde mich zurzeit live in New York, New York City.
Ich bin Nordi Schulz.
NYC.
Ich bin in Potsdam.
Nordi Schulz
ist in Potsdam.
Ja. I wish you a happy Sunday from New York, from the state of New York, New York City.
Was ist denn das für eine blöde Variante, da redet?
It's live. Frankie Sinatra, ich habe eben noch in New Amsterdam Avenue gesehen, in der Lexington, habe ich ihn am Times Square eben noch Lexington Central Station, eben noch in einer.
Schade, dass
er war tot.
Lenin ist aufgebahrt, ne, auf dem Roten Platz. Aber Frank Sinatra, ne, den haben sie nicht aufgebahrt auf dem Times Square.
Haben sie nicht getraut.
Aber wenn wir mal tot sind, dann werden wir aufgebahrt in den Räumen von Radio 1.
Im Foyer vom RBB.
Und dann werden wir bewacht von Henrik M. Bruder.
Aber es gibt nur Formalin für einen von uns. Jeder von uns ist so eine halbe, zur Hälfte verwest.
Nur der Kopf wird eingerieben, der Rest fault langsam vor sich hin. Eigentlich wie jetzt schon.
Haben Sie einen schönen Sonntag, genießen Sie das. Dieses Bild nehmen Sie mal mit. Nächste Woche noch einmal live und dann sind wir bundesweit. Sanft und sorgfältig, National Edition.
Internationale Grüße gehen raus an alle unsere Hörer in Radio. Im Radio.
I can't understand you if you don't speak English. I'm so into the English language now because I'm in America.
Kuss auf die Eichel, Jan.
Kiss on the oak.
Wann fliegst du zurück morgen, ne?
On Wednesday.
Bringst du mir was mit?
Ja, yeah, 11.
Es gibt eine Compilation. 30 Minuten Unfälle auf dem Schwebebalken. Gibt's als DVD. Bring mal mit, bitte.
I'll buy it. Bye. Okay.
Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.